die Anmoderation, die es nie gegeben hat. Über die haben wir gerade gesprochen.
Ja, schon ein bisschen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Es ist sehr witzig, Marco fragt mich meistens, bevor er auf Aufnahme drückt, hast du was für die Anmoderation? Weil daran erkenne ich, dass er in sein Skript nur Begrüßung geschrieben hat. Normalerweise schreibt er sowas rein, wenn er selber was hat. Und er hat mich gerade gefragt, hast du was für die Begrüßung? Und da habe ich gesagt, die Begrüßung, die es nie gegeben hat, weil davon gibt es viele. Was es auch viele gibt, sind Filme, die wir nie bekommen haben, Fortsetzungen, die wir nie bekommen haben. Manche sind eventuell sogar noch möglich, manche definitiv nicht. Aber genau über solche Filme sprechen wir in einem weiteren Ranking. Ich wollte Video sagen, aber Podcast, weil die Kinoflaute immer noch eine existente Sache ist. Aber wir lieben es ja auch, diese Podcasts zu machen. Und damit, hallo Marco.
Hallo Yves. Ich war auch gerade, während ich auf dich gewartet habe, bin ich mal durch den Kalender durchgegangen für Ende März, Anfang April. Und da ist genau das Gegenteil der Fall. Da gibt es so viel Content, über das wir unbedingt Podcasts machen wollen. Also von Fallout über The Ones Who Live.
Ghostbusters.
Noch alles. Frozen Empire ist jetzt demnächst. Wieso habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Also mein Gehirn explodiert.
Bei mir auch gerade, das ist ganz schlimm.
Es ist so viel im fucking April. Rebel Moon 2, Invincible will ich besprechen. Das sind alles so Sachen, wir müssen uns da schon raussuchen, wie wir das überhaupt hinkriegen. Vielleicht müssen wir hier und da irgendwie einen Bonus-Podcast machen, aber da habe ich gerade die Zeit nicht dafür.
Ja, videotechnisch will ich dir gar nicht sagen, wie es ausschaut. Diese Woche sind 6 oder 7 Videos gekommen und nächste wird es nicht anders sein. Also es ist,
I feel you.
Es ist crazy. Ich bin so gerade. Ich habe gerade das eventuell längste Video aufgenommen, das ich hier von MoviePilot aufgenommen habe.
Nee, das ist nicht dein längstes. Nee. Du hast ein längeres gehabt. Du hast doch mal eins gehabt, das 40 Minuten oder so.
Ja, aber das ist nicht 40 Minuten, das ist 60 Minuten.
Ach so, 60. Ich habe 20 vorhin verstanden.
Nein, 60 Minuten.
Ach du mein lieber Gott. Ach so, stimmt, das waren 20 XY. Ich will nicht spoilern.
Nee, darf man ruhig sagen. Es sind meine 20 Lieblingsserien aller Zeiten. Aber ja, ich bin sehr gespannt.
Dann lass mich dich aber anteasern. Diese Videoidee, die Ranking-Idee ist ja mal wieder von dir, weil die besten Ranking-Ideen kommen ja immer von dir.
Weil ich auch ein derartiges Video schon mal gemacht habe.
Echt?
Ich habe ein derartiges Video gemacht, deswegen habe ich auch andere Filme hier teilweise reingeschrieben als in meinem Ranking-Video, weil ich nicht das gleiche nochmal haben wollte.
Ah, okay, Yves ist nicht vergesslich, liebe Leute. Yves hat das bewusst sich so entschieden. Einer meiner 5 Einträge, ich bin gespannt, ob du draufkommst, wenn es weiter ist, einer meiner 5 Einträge, der ja davon geprägt ist, dass es Daniel Podcast-Idee war, wurde dann zu meiner Videoidee für das Video, das vielleicht am Sonntag, also heute, rauskommt, beziehungsweise in den Tagen drauf. Es ist bei mir ja immer nicht so easy zu sagen. Wir nehmen das jetzt gerade auf an einem Freitagabend. Na, also eigentlich wollen wir uns alle ins Wochenende verabschieden, aber mir wird das ein langer Tag noch, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Na gut, abends ist hart, aber es ist nachmittags, es ist 3:30.
Ja, aber wenn wir fertig sind, ist schon 17 Uhr irgendwas.
Ja, okay.
Und dann ist es ja eigentlich, dann verabschiedet man sich in den Feierabend. Das wollte ich damit sagen. Also nicht, wenn die Sonne, also nicht, weil die Sonne untergeht.
Soll ich per Ausschlussverfahren probieren zu erraten, welchem du ein Video widmest?
Also wenn du es jetzt nicht so, also nee, warte, sag's mir an der Stelle, wo, wenn wir bei dem Punkt sind.
Ich kann nur den Platz nennen. Ich muss ja nicht den Dingsbums nennen.
Okay, sag's jetzt schon. Mach mal Prognose.
Also ich weiß es nicht, 2, weil dazu hast du schon mal was gemacht.
Cleverer Boy.
Ich meine, zu 1 hast du auch schon mal was gemacht. Und deswegen würde ich das auch in Ausschlussverfahren raushauen.
Sehr gut, dass du meinen Videocontent so gut kennst. Ich bin richtig stolz auf dich.
Ja, ich gucke sehr viele von deinen Videos.
Okay. Also, nur noch 3.
Ich wünschte, du würdest auch sehr viele von meinen gucken. Aber ich mache auch so viele.
Ey, ich gucke ganz schön viele von deinen, dafür, dass du so viele
ich
machst.
Ich mache aber auch so viele, ja.
Also
gut, also 2 konnte ich schon mal ausschließen. Ich weiß ja, dass du ein Fan von etwas ganz Bestimmtem bist und deswegen ist es hier auch ein bisschen prominenter. Und deswegen tippe ich entweder auf 5 oder 3.
Aha, interessant. Okay, behalten wir es im Hinterkopf. Ich werde es auflösen, wenn wir soweit sind.
Bin ich nah dran?
Du hast dich eigentlich ganz gut angenähert, aber mehr will ich dazu nicht sagen.
Ah, okay,
scheiße. Die Denkweise war erst richtig und dann vielleicht komplett falsch oder doch richtig, wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall, ihr merkt schon, das wird eh alles ein bisschen schwammig heute. Weil was sind Filme, die, ich glaube, intern habe ich es laufen unter Most Wanted Movies. Mhm. Movies, die wir eigentlich wollen, von denen wir wissen, dass sie höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren werden oder eben nie passiert sind und dann auch nie wiederkommen. Das trifft natürlich nicht auf alle Filme zu. Wir werden bei jedem Einzelnen drüber sprechen müssen, warum dieser Film diesen Platz überhaupt verdient hat. Und bevor wir damit anfangen, und es gibt auch diesmal keine Überschneidung übrigens, was für ein Ranking auch außergewöhnlich ist, das zeigt wieder, wie unterschiedlich wir sind.
Das ist super. In letzter Zeit kriegen wir das ganz gut hin.
Ja, ich mag das auch, wenn es verschiedene sind. Eine Sache, die nicht da drin vorkommen wird, und ich weiß ganz genau, dass Leute drauf spekulieren werden, und ich weiß auch ganz genau, dass es viele, auch YouTuber da draußen gibt, die das sowieso reingenommen hätten, aber ich muss es vorwegnehmen, weil ihr werdet sonst enttäuscht sein in dieser Liste. Jodorowskis Dune ist nicht drin. Ich hab den nicht reingenommen.
Hä? Warum ist der bei dir nicht drin?
Warum ist der bei dir nicht drin? Sag du es mir mal zuerst.
Weil ich ja Filme mehr sehen will.
Okay.
Und du?
Guter Punkt, ne? Leidenschaft. Mein Punkt ist, weil der Film völlig überbewertet ist. Ich finde diese Doku auch total cool. Jeder findet die cool. Die kann man bei Arte gucken jetzt gerade. Jodorowskis Dune über den nie entstandenen Dune-Film, bevor die erste Verfilmung von David Lynch passiert ist. Und vor allem geht es ja auch darum, welche Auswirkungen es hatte, dass dieser Film nicht entstanden ist. Und das ist so ein bisschen mein Punkt. Dadurch, dass Jodorowskis Dune nicht entstanden ist, sind Sachen wie Alien entstanden, so wie sie entstanden sind. Oder das fünfte Element. Beides Filme, die mir extrem wichtig sind. Und ich muss ja allein dafür dankbar sein, dass Jodorowskis Dune nicht entstanden ist. Aber das andere ist, und ihr müsst nicht Filme von Alejandro Jodorowsky gesehen haben, guckt einfach diese Doku. Ihr seht da drin ja Filme von Alejandro Jodorowsky. Die sind nicht die Art von Filme, die ihr im Kino sehen wollt. Also, ich weiß gar nicht, wie Leute sich das angucken können und sich sagen, ja, also den Dune hätte ich unbedingt sehen wollen von Jodorowsky. Ich will auch sehen, dass irgendwie eine halbe Stunde jemand auf dem Felsen steht und angebetet wird. Das ist ja doch super. Weißt du, was ich meine? Es ist so, es ist doch albern, dass Leute wirklich glauben, das wäre ein richtig geiler Film geworden. Das wäre ein wegweisender Film geworden, ja, aber nicht ein richtig geiler Film. Das glaube ich halt nicht. Aber ich lasse mich auch gerne Lügen strafen. Wir werden es ja eh nie rausfinden. Ich kann aber die Doku sehr empfehlen, weil ich finde die wirklich gut.
Ja, die ist wirklich stark. Die habe ich auch vor kurzem gesehen.
Also ich kann schon mal mit deiner Nummer 5 komplett mitgehen. Das ist gut, dass du den gewählt hast.
Ja, meine Nummer 5, der heute hinterher ist, recht, weil andere Versuche, dieses Franchise wiederzubeleben, auch so fett gescheitert sind und kacke waren.
Versuche? Plural?
Nee, es war ein Versuch.
Es war ein Versuch, oder? Nee, nicht, dass ich was verpasst habe. Zeichentrick oder so. Es gibt zum Beispiel ein Videospiel, das auch ganz gut aussieht. Hätte ja sein können, dass du das meinst, aber nee, du meinst, okay, gut.
Es ist Hellboy von Guillermo del Toro. Ich liebe den ersten Hellboy extrem. Der hat für mich so ein bisschen Guillermo del Toro Creature Feature meets Man in Black ein bisschen mit Apokalypse drin. Fand den zweiten aber sogar besser. Ich fand den zweiten wirklich besser.
Ich finde den zweiten auch besser. Bis auf eine Sache.
Welche?
Was ist die eine Sache, die Hellboy 1 besser macht als 2?
Kein Cliffhanger?
Nein. Warte mal, der 1 hat einen Cliffhanger?
Ja, deswegen, Teil 2 hat einen Cliffhanger, deswegen findest du vielleicht Teil 1 besser.
Ach so, weil wegen Cliffhanger. Nee. Ja. Hier, Dingsbums. Graf von, Baron von Grönen?
Ach, ja, yeah.
Es ist so ein fantastischer Nebencharakter-Antagonist. Das, was Darth Maul hätte sein müssen. Also Darth Maul ist schon ein bisschen das. Vielleicht ist deswegen auch Darth Maul so cool. Aber Krönen ist halt einfach, der fehlt mir im zweiten Teil, weißt du?
Das stimmt, der war wirklich cool. Der war auch gruselig, der war creepy. Ja. Und ich finde halt auch die Horror-Designs von Guillermo del Toro ganz gut. Du weißt ja, dass ich eh ein Horror-Fan bin und eh ein Fan bin von Masken und Kostümen und praktischen Effekten. Ich liebe das ja, ich esse das ja auf. Also ich habe erst in einem anderen Podcast, ich darf ja mal das erwähnen, eine Cross-Promo. Ich habe jetzt Sebastian vertreten, weil er schon 2 Wochen am Stück krank ist, in seinem Podcast Leinwandliebe. Hab übrigens auch uns erwähnt, will ich nur sagen.
Sehr gut, du darfst sehr gut. Ruhig erwähnen.
Sehr gut. Und da haben wir über American Werewolf in London geredet. Und das ist ja auch so ein Film. Das ist der Film, der erste Film, der einen Oscar bekommen hat für Make-up. Und praktische Effekte. Der erste,
ja. Weil es den noch nicht gab? Also den Oscar gab es bis dahin noch nicht?
Nee. Das war der erste und das war auch einer, der so das maßgeblich gepusht hat, weil man gesagt hat, was wir da sehen, ist Kunst, ist nochmal eine Kunst für sich. Ja. Und American Werewolf in London ist ja eh ein Film, den ich ohne Ende liebe und ich hätte voll Bock, mal mit dir drüber zu sprechen, so um die Oktoberzeit vielleicht, aber das ist eh was ganz anderes, aber das ist eh ein anderes Thema.
Ich müsste den nachholen tatsächlich.
Oh, der ist so toll.
Weißt du, was ich den nie gesehen habe? Ich habe die Verwandlung mir schon angeschaut.
Ja, das ist auch, die ist auch Premium. Die ist Premium. Aber der Film heißt so Tongue-in-Cheek-Humor. Also stell dir vor, John Landis ist ja der Regisseur, der Blues Brother Typ, den liebst du ja. Stell dir vor, der macht die Fliege. Also mit Jeff Goldblum. So ein bisschen ist das. Also mit seinem Humor.
Ja, ja, aber genau, weil es ist ja einerseits gruselig, aber trotzdem lustig.
Es ist teilweise ziemlich lustig, ja. Und Dingsbums hier, Hellboy 2, allein diese Szene auf diesem Markt.
Ja.
Da gibt's mein Lieblingsgag in der ganzen Reihe. I'm not a baby, I'm a tumor.
Es gibt so einen Vergleich, den ich nie wieder loswerde, wo ich zum ersten Mal kapiert habe, wie genial Hellboy 2 eigentlich ist. Ich habe das damals bei Ain't It Cool News gelesen, wenn du dich erinnerst. Die war mal eine der größten Filmwebseiten der Welt. Lange ist es her. Mhm. Und der Betreiber der Seite, dessen Name jetzt leider gerade entfällt, der, glaube ich, mittlerweile verstorben ist, der hat ein Review zu Hellboy 2 geschrieben. Und es gab einen Punkt, der ihm sehr wichtig war und den er komplett ausgearbeitet hat, nämlich dieses Gehen auf den Markt ist von, also wie soll ich sagen, wie bildgewaltig und inszenatorisch dich das eigentlich umhaut und in diese Welt reinzieht, ist vergleichbar und gleichzusetzen mit dem Cantina-Moment in Star Wars 1977.
Ist er auch, weil das kann Guillermo del Toro. Ich finde ja, ich weiß jetzt nicht in Brennnesseln, ich finde ja viele Guillermo del Toro-Filme überbewertet. Viele, weil ich finde, der ist bildgewaltig und er ist der Meister von praktischen Effekten, einer der modernen Meister von Filmen mit geilen Kostümen und so weiter. Aber ich finde, sehr häufig sind die nicht so gut geschrieben, die Filme. Ich fand Shape of Water auch zum Kotzen. Und,
zum Kotzen, weiß ich jetzt
nicht. Na gut, zum Kotzen.
Das ist halt der seichte Franz-Labyrinth.
Was daraus gemacht wurde, also es war halt Grinding Nemo. Ich liebe übrigens diese
Frage. Ja, weißt du, den Gag, sag mal. Aber viele seiner Filme sind ja gefloppt und sind auch in der Kritik gar nicht so gut angekommen. Deswegen weiß ich nicht, ob überbewertet für viele seiner Filme überhaupt zutrifft. Aber für mich ist Pan's Labyrinth einer der besten Fantasy-Filme aller Zeiten.
Pan's Labyrinth ist für mich auch sein Meisterwerk. Ja. Also Pan's Labyrinth liebe ich und ich liebe Hellboy 2. Und Hellboy 2 ist halt genau das so Worldbuilding ohne Ende und tappt halt auch nicht in die Fallen von den typischen Fortsetzungen, macht nicht nochmal alles, dreht nicht nochmal die Uhr zurück und macht einfach alles nochmal von vorne. Hellboy in einer Beziehung zu sehen, ist auch ganz spannend. Also das ist kein Will They, Won't They mehr, das ist ein, die sind jetzt zusammen. Ja. What's next? So, damit, mit einer Beziehung kommen ja dann die nächsten Aufgaben. So.
Ja.
Und ich mochte auch den Bad Guy total gerne. Ich mochte diesen neuen Roboter, der sich dem Team angeschlossen hat.
Und Seth MacFarlane gesprochen, oder?
Seth MacFarlane?
Ja, wusstest du es nicht?
Das muss ich mal kurz gucken.
Er spielt den, wenn ich es richtig weiß, jetzt gerade so aus dem Ärmel geschüttelt, wie so vieles bei uns. Ich weiß, dass es kein Deutscher war.
Das weiß ich auch.
Das ist ja ein deutscher Professor, aber es ist kein Deutscher. Ich bin mir relativ sicher, dass er das. Ja, Seth MacFarlane hat Johann gesprochen.
Krass.
Das ist ja gerade ein Mind geblowt.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass ich das nicht weiß.
Und das Traurige ist, also Ron Perlman sieht ja halt auch ohne Make-up aus wie Hellboy. So, und der hat halt so ein kleines affiges Gesicht. Das ist einfach so. Mhm. Und deswegen hat er auch früher nur Affen gespielt. Hat er wirklich, er hat immer nur Affen gespielt. Der hat immer als Monkey Boy, also so. Und natürlich mit Sons of Anarchy hat er sich dann nochmal neu geil positioniert, was auch cool ist, obwohl er gar kein Biker ist und gar kein Biker-Fan ist, aber er hat die Rolle halt krass gespielt. Und er bis heute sagt, ich will den dritten Teil und es gab Concept Arts und Ideen über das Cliffhanger-Ende, denn zum Schluss ist sie schwanger mit Zwillingen. Und ich hätte gerne einfach eine runde Trilogie gehabt, sage ich ganz ehrlich, jetzt im Endeffekt finde ich schade, dass der zweite Film auf einem Cliffhanger endet. Mhm. Das macht es irgendwie noch trauriger. Das gibt einem diesen Firefly-Effekt.
Ja. Ja gut, aber Firefly, das Film mit dem Kinofilm, das Ende Serenity, kann man ja auch als Ende der Serie begreifen.
Genau.
Ist vorbei. Aber Hellboy 3 fehlt uns.
war ja jahrelang auch in der Schwebe, bis Serenity kam. Und deswegen fand ich das schade, wenn das so auf einen Cliffhanger endet. Ich fühle mich da nicht komplettiert. Und wenn ich so die beiden Filme schaue, will ich eigentlich jetzt diese Conclusio haben zur Trilogie, die mir genommen wird. Und deswegen hätte ich Hellboy 3 gerne gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, da sich Teil 2 noch freier angefühlt hat als Teil 1, habe ich das Gefühl, man hätte noch mehr rausholen können. Und wer weiß, ich kenne ja die Comics nicht wirklich, aber ist vielleicht eins der Kinder gut, eins böse. Damit kann man richtig gut arbeiten. Vielleicht kommt eins mehr nach der Mama, eins mehr nach dem Papa. Also, ich hätte mich wahnsinnig drauf gefreut, muss ich einfach sagen. Weil der Film war halt auch so lässig und cool. Ich fand es auch witzig, dass er diese Ästhetik teilweise von Film Noir hatte. Mehr in Teil 1, noch mit dem Trenchcoat und dem Regen und mit den Zigarren. Aber haben wir alles nicht gekriegt. Nichtsdestotrotz, ich gedenke jetzt Hellboy 3.
Du hast es ja auch gesagt, der zweite ist besser. Und der erste ist vielleicht filmnariger sogar, finde ich. Aber der erste ist konventioneller. Der erste wäre heute so, auch von der Farbkorrektur und allem, wäre so das, was man von einem Sony-Film, vom Spider-Man-Universe gerade so erwartet, das Blaustichige und so. Der ist gar nicht so besonders. Also, das ist ein guter Film, ich mag den ersten. Aber der zweite ist so viel mehr besonders und eigen und genau das, was wir heute nicht mehr kriegen. Er war sehr mutig und dafür wurde er auch bestraft und ist halt gefloppt oder hat halt nicht genug eingespielt, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Und das wird uns immer jagen, das stimmt. Der erste hatte ja auch so eine Fish-Out-of-Water-Figur, die nur das Studio drin wollte. Also eine Figur in Form von dem Typen, der zur Agency dazukommt und mit nichts bekannt ist, damit er für den Zuschauer quasi diese Welt erkunden kann, was dramaturgisch zwar sehr sinnvoll ist, aber Del Toro hätte es auch so geschafft und Del Toro wollte es so schaffen und kaum hatte er mehr Freiheit für den zweiten Teil, hat er die Figur gestrichen.
So. Ja, der ist einfach im Urlaub, wird irgendwie sowas gesagt. Der ist auf einer anderen Mission. Der ist versetzt.
Aber es tat dem Film gut. Es tat dem Film wirklich gut. Und, absolut. Und sowas kriegen wir dann halt nicht mehr. Es gibt Ersatzdrogen. Also ich finde, man kann Shape of Water gucken, wenn man ein bisschen noch mal gucken will, welche Richtung die Creature-Designs von Guillermo del Toro so gehen können. Bitte?
Wegen Ape Sapien.
Ja, genau. Weil es ja auch dieser, wie heißt er noch mal, der Darsteller, Doug Jones ist. Der Pantomime, genau. Den man auch aus Star Trek Discovery zum Beispiel kennt, der in Pan's Labyrinth sowohl den Kannibalen mit den Händen vor den Augen gespielt hat, als auch den Pan selbst. Das mag ich immer. Und hier spielt er ja auch diesen Todesengel oder was das ist, was man da am Ende sieht. Das ist, diese Designs sind so geil.
Ja, ja.
Schade.
Letztes Wort dazu. Der Film mit David Harbour ist kacke.
Ja, leider, weil, das muss ich sagen, ich finde, David Harbour als Hellboy funktioniert. Also er selber ist gut. Also das Bestmögliche, was man nach Ron Perlman hätte machen können, finde ich. Jetzt hätte er nur noch einen guten Film verdient.
Ja, yeah, aber der Film war allein ästhetisch scheiße. Nach dem, was wir da hatten, war das dann eher kacke. Und gerade so mit der Hexe und Mila Jovovich habe ich das auch nicht abgekauft. Nee, das war nicht meins. Aber ja, das ist mein Platz 5. Was ist dein Platz 5?
Mein Platz 5 ist ein Film, den wir auch nie kriegen werden. Ich weiß gar nicht, hast du schon mal von dem gehört? Habe ich das schon mal erzählt?
Nee.
Ah, okay, wunderbar. Dann lass uns mal ein bisschen die Hände reiben und kurz überlegen. Erinnerst du dich an das Jahr 2000, als dieser Film Gladiator gekommen ist von Ridley Scott und mit Russell Crowe? Mhm. Und wie cool wir den alle fanden. Und dass er auch so viel Oscar-Nominierungen eingeheimst hat. Er konnte den Erfolg ja nicht ganz wiederholen mit Kingdom of Heaven, auch künstlerisch nicht. Aber ich weiß nicht, hast du von Kingdom of Heaven mal den Director's Cut gesehen?
Niemals.
Ein so viel besserer Film. Also ich mochte Kingdom of Heaven schon im Kino so ein bisschen, aber er hat sich schon sehr gecuttet gefühlt. Man hat das gemerkt, da fehlt doch irgendwie was. Und dann guckst du den Director's Cut und merkst, oh, da fehlen ganze Charaktere und das ist ein komplett anderer Film und jetzt ist er richtig gut. So, also Ridley Scott hatte da so eine Schaffensphase, ne, die von den Sandalen übers Mittelalter so langsam in Richtung Gegenwart wieder lief und dann so Filme wie American Gangster und sowas kamen. Und in diesem Zeitraum, Anfang der Nullerjahre bis genau Ende der Nullerjahre, hatte er eben diese Phase, auch eine Phase, in der er sehr viel mit Russell Crowe gedreht hat. Und erinnerst du dich, welchen Film die beiden 2010 rausgebracht haben?
Ah, Robin Hood, ne?
Robin Hood. Und dieser Robin Hood, dieser Film, hieß ursprünglich Nottingham. Und Russell Crowe hätte nicht Robin Hood gespielt. Er hätte den Sheriff von Nottingham gespielt.
Hätte auch besser gepasst.
Und es wäre, genau, es hätte besser gepasst. Statt irgendwelche coolen Mäntel und dann über das Schlachtfeld laufend, so wie in Gladiator. Du erinnerst dich an den Anfang von Gladiator, als sie sich noch auf die Schlacht vorbereiten. Diesen Typ, den du da siehst, das hätte auch der Sheriff von Nottingham sein können. Und die Idee war, die ganze Robin Hood Story aus der Perspektive des Sheriffs von Nottingham zu erzählen. Weil er in einem Love Triangle mit Marion und Robin Hood ist und Robin Hood selbst ist auch nicht nur sympathisch in dieser Version der Geschichte. Es ist so ein bisschen, Nottingham ist eigentlich nicht der Böse und Robin Hood ist nicht nur eine Gute. Die Geschichte wird nur anders überliefert, weil sie auch von den Siegern geschrieben wird. Und das ist eine total clevere und coole Idee, diesen ganzen Film zu erzählen. Und das war das Skript bis 2008. Und da war auch schon Russell Crowe attached und Ridley Scott waren attached. Und Ridley Scott war aber sehr unzufrieden mit dem Skript und hat sich dann letztendlich dafür entschieden, doch einen Robin Hood-Film zu machen. Auch weil es seiner Meinung nach nur 3 gute Robin Hood-Verfilmungen gibt. Weißt du, welche 3 das sind? Und ich bin nicht ganz der Meinung von Ridley Scott. Ich habe noch einen mehr, aber es gibt nur 4 in meinen Augen.
Ich bin mir ziemlich sicher, welche er meint.
Welche? Sag.
Men in Tights.
Ja. Der von Mel Brooks.
Den Disney-Film?
Ja. Den meint er nicht.
Okay, und Kevin Costner. Das wäre.
Er meint Kevin Costner und das berühmte Original The Adventures of Robin Hood, auf dem der Disney-Film ja auch ein bisschen basiert. Und ich meine noch den Disney-Film. Ich liebe den Disney-Film.
Ja, der ist super.
Aber die Auflistung ist auch ganz interessant, weil weißt du, wie viele erfolgreiche Robin Hood-Filme es bisher gab? Also so erfolgreiche, dass man sie nicht als Flop oder nur knapp als Gewinn bringt oder so bezeichnet, sondern wirklich erfolgreiche Kassenschlager-Robin Hood-Filme. Weißt du, wie viele es gab in der Menschheitsgeschichte?
Wahrscheinlich nicht viele, wenn du mich das so fragst.
2. Und
dann der Disney-Film?
Nein. Ich glaube, der war auch ein Flop für Disney, wenn ich es richtig weiß. Also zumindest kein großer Hit. Richtig große Hits waren der Costner-Film und The Adventures of Robin Hood. Also wirklich genau der dieses Stil geprägt hat mit den Fallen auf dem Rücken, den spitzen grünen Hüten, den Strumpfhosen. All diesen Look kennen wir eigentlich hauptsächlich aus The Adventures of Robin Hood mit Errol Flynn. Ich glaube 30er oder 40er Jahre. Ist auch ein großartiger Film mit Basil Dingsbums, der Sherlock Holmes früher gespielt hat als Sheriff von Nottingham mit einer unglaublich guten Fechtszene. Ist auch egal, das ist wirklich ein toller Film. Hat mich auch sehr geprägt. Der Disney-Film hat mich sehr geprägt. Mel Brooks hat mich sehr geprägt. Und auch der Costner-Film. Und das sind halt die 4 richtig gut. Und dann hört's auf. Und das war auch ein Grund, warum Ridley Scott sich gesagt hat, ja gut, dann probier's halt noch mal, ne? Als hätten es nicht genug andere probiert. Ich finde, der Robin Hood von ihm hat durchaus die Momente, so kleine Momente, auch interessant besetzte Rollen, wie Oscar Isaac als Prince John, auch wenn er nichts zu tun kriegt. Er war doch Prince John, oder?
Oh, das ist zu lange her.
Oder war er doch der Sheriff? Nee, ich glaube, er war Prince John. Es ist auch egal. Das ist, weißt du, am Endeffekt erinnert man sich dann an die Ponys und sowas. Und dann hört es schon wieder auf. So ein bisschen. Das ist alles nicht gut gealtert. Es gibt eine Sache, die ich immer cool fand an dem Film. Das war dieser Spruch: Rise and rise again until lambs become limes. Ja, das ist so, das ist irgendwie cool. Aber das hätte auch zum Nottingham gepasst. Also ich weiß auch nicht, was von dem ursprünglichen Skript übrig geblieben ist. Und es ist so schade. Es gab zwischenzeitlich sogar eine Version, wo sie sich überlegt haben, wie wäre es, wenn Russell Crowe sowohl den Sheriff als auch Robin Hood spielt, um die Parallelen der beiden zu zeigen. Was meistens ein bisschen albern ist. Aber, aber die Idee war zumindest im Raum.
Da würde ich zu sehr an die Jean-Claude Van Damme-Ära denken, wo er immer sich und den Bad Guy auch gespielt hat in den 80s.
Ich würde da halt an Austin Powers denken, ehrlich gesagt.
Ja, okay, stimmt. Aber Austin Powers ist mega.
Ja, aber und das ist davon, ja auch ironisch. Und Nottingham nicht.
Aber abgesehen davon ist Michael Myers ist nicht wandelbar, der tötet dich mit dem Messer. Ich verwechsel das immer. Ich nenne Mike Myers immer Michael Myers.
Du kennst den Gag aus Baby Driver?
Ja, genau. Und Mike Myers ist aber wandelbar, das heißt, Dr. Evil und Austin Powers sind trotzdem sehr andere Performances, sogar ziemlich gute. Jean-Claude Van Damme kann das nicht. Hm. So, I will kick this son of a bitch so hard.
Yeah. Ja, nur zur Erklärung für alle, die es nicht kennen, wenn ihr den Film Baby Driver schaut, gibt es einen grandiosen Gag, in dem sich rausstellt, dass der eine Bankräuber, der Mike Myers Masken besorgen sollte, nicht den Halloween Mike Myers besorgt hat, sondern Austin Powers Masken. Mhm.
Fairness halber, also der heißt ja Mike Myers und der andere Michael.
Ja, aber Michael kann man immer mit Mike abkürzen.
Genau, aber niemand ich könnte mir vorstellen, dass Leute Mike Myers Michael nennen. Ich könnte mir niemals vorstellen, dass jemand den Charakter Michael Myers hier als Mike bezeichnen würde. Hey Mike, wo bist du?
Es kann sein, aber wenn jemand sagt, besorgt Michael Myers Masken, dann wird das dessen Kopf sehr schnell zu, ja, Mike Myers.
Ja, genau, umgekehrt schon. Also wenn mir jemand sagt, besorgt Michael Myers Masken, könnte ich auch in die Falle tappen und was von Mike Myers
holen. Und so ist es ja gewesen in Baby Driver.
Aber wenn mir jemand Mike Myers sagt, würde ich nie auf die Idee kommen, Halloween. Niemals.
Aber das ist ja auch nicht der Gag.
Ja, ich weiß.
Ja. So, also Nottingham wäre ein sehr spannendes, cooles Projekt gewesen, da bin ich mir so sicher. Und wenn ich heute noch Robin Hood schaue, denke ich immer nur daran, wie cool der Nottingham-Film gewesen wäre. Mhm. Wenn Russell Crowe, der da schon angefangen hat, ein bisschen von seiner, ich sag mal, aus der Form zu kommen, sich dann noch in Strumpfhosen quetscht, das ist nicht die geilste Idee. Und das war ja auch der Film, wo die zwei einen kreativen Aussetzer hatten, also auch miteinander, also die haben sich gestritten am Set. Und haben danach auch nicht erstmal nicht zusammengearbeitet. Sie haben sich irgendwann vertragen und, glaube ich, noch mal einen Film gemacht. Aber dann war es das auch, glaube ich, schon mit der Zusammenarbeit von Ridley Scott und Russell Crowe. Was sehr schade ist, weil die hatten in diesen Nullerjahren halt eine sehr, sehr produktive Zeit mit sehr tollen Filmen.
Alright, das war deine Nummer 5, ja, ne?
Der Sargnagel dieser Beziehung, Ridley Scott, Russell Crowe, Nottingham. So, und deine Nummer 4, da mochte ich den ersten Film. Ich würde eine Fortsetzung sofort gucken, aber ich bin überrascht, dass du so Bock auf eine Fortsetzung hast.
Ja, es ist erneut einmal der Cliffhanger-Effekt, einmal war es für mich ein bisschen was Neues im Kino, auch eine Adaption, aber ich wurde echt in eine Welt reingestürzt und das war Alita Battle Angel. Ich fand den wirklich gut, ich fand den besser als die meisten, glaube ich, ihn fanden, weil da ging es schon so los, dass ich so ein bisschen müde war vom Mainstream-Comic-Adaption im Kino. Was heißt, da ging es schon los? Das war ja mal 2017. Also, da hatten wir das schon ordentlich lange. Und da hat jemand diesen Manga adaptiert. Und das war eine James-Cameron-Produktion. Du hast jeden Dollar on Screen gesehen. Jeden Dollar hast du on Screen gesehen, fand ich. Es sah wirklich stark, gigantisch aus. Die Figur Alita fand ich echt charmant. Christoph Waltz als hier Ian Geppetto fand ich auch super. Und erst recht, ich mag das ja in meinen Science-Fiction-Sachen, das mag, sage ich immer, oder in meinen Fantasy-Sachen, ich mag es, wenn es halt auch Sequenzen gibt, die der Film nicht braucht, aber die Welt ein bisschen cooler machen. Und da gab es so viel davon bei Alita, ob es diese Sportsequenzen sind, ob es einfach nur den Unterschied zwischen diesen zwei unterschiedlichen Städten ist. Und, als wäre das nicht genug, wen bringt man rein und teasert ihn an als absoluten Bad Guy für Teil 2? Edward fucking Norton. Und wir kriegen es nicht. Und ich find's doof.
Ja, stimmt, das Edward Norton hatte ich schon wieder vergessen.
Ja.
Dass es so cliffhangerig endete. War das für dich dann Anstoß, auch den Anime dann nachzuholen?
Ich wollte den Manga irgendwann lesen, ich kam aber noch nicht dazu. Ich bin aber spannenderweise gerade in so einer kleinen Comic-Renaissance. Also könnte es passieren, dass ich es auch lese. Ich habe in den letzten 3 Wochen so viele Comics entweder ein Reread gehabt oder Sachen gelesen, die ich immer mal lesen wollte. Ich habe jetzt The Long Halloween gelesen. Wow, cool. Mhm. Hast du The Long Halloween mal gelesen?
Nein.
Dann wirst du sehen, woher, also es ist sogar ein Vorwort von Christopher Nolan drin. Aha. Er meinte, wenn The Dark Knight rauskommt, ist es sehr evident, dass wir Fans von The Long Halloween sind.
Ja, also so ein bisschen, es ist ja ein bisschen Killer-Plot auch in The Dark Knight.
Na, nicht nur das, es ist erst recht diese Dreieinigkeit zwischen Harvey Dent, Gordon und Batman.
Ach so, meinst du
also
das?
Sogar der Shot, wo sie sich auf dem Dach treffen, ist so richtig davon übernommen.
Ich finde, die Parallelen sind größer noch zu The Batman sogar.
Ja, es ist ein Mix. Es ist wirklich ein perfekter Mix aus The Batman und aus The Dark Knight. Ich empfehle das krass zu lesen. Habe auch Hawkeye gelesen, habe The Last Ronin gelesen. Also ich bin gerade voll wieder drin. Ich habe jetzt Predator Comics gelesen und jetzt lese ich den Comic zu dem Alien 3, den wir nie bekommen haben, der auch eventuell auf der Liste hätte landen können. Aber ja, deswegen Alita Battle.
Mochtest du auch The Killing Joke?
Killing Joke ist The Killing Joke und The Long Halloween sind zusammen meine zwei Lieblings-Batman-Comics.
Okay, The Killing Joke ist nämlich mein Lieblings-Batman-Comic. Ich hol gerade Hush nach, wobei gerade ist gut. Ich habe den Comic mal vor Jahren angefangen, ich habe mir gekauft und habe ihn dann so ausgesetzt. Ich habe einfach nicht weitergelesen. Ich will es mal irgendwann machen. Ich habe auch eine Noir-Version davon. Es gibt so, kennst du die Batman-Noir-Reihe? Mhm. Es gibt eine Comicreihe, die halt komplett nur in Schwarz-Weiß ist. Das sieht so geil aus. Aber es ist halt teilweise schwerer zu erkennen. Also es ist halt schon klar, warum man Sachen halt koloriert. Aber bei Hush wollte ich es dann mal so machen als Sammelband. Und das müsste ich mir, glaube ich, noch mal wirklich jetzt mal geben vor Batman 2. Sag mal, wie heißt denn jetzt?
The Batman?
Ja.
Matt Reeves?
Matt Reeves. Bevor ich mir Matt Reeves Batman 2 gebe, würde ich gerne mal Hush lesen, weil ich noch mal sehen will, wie sehr er sich wirklich beeinflussen lässt von diesem Comic.
Ja, hast ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, wurde jetzt auf 2026 verschoben.
Ja, habe ich mitgekriegt. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich finde das nicht mal eine Meldung wert. So, ja gut, ich meine, Filme in Pre-Production, mir ist ja immer, ich finde das ja immer ein gutes Zeichen. Das ist ja kein schlechtes Zeichen, das ist ein gutes Zeichen, wenn Leute sich mehr Zeit nehmen für einen Film. Mm. Dann soll das auch so sein. Ich bin ja nach The Batman so euphorisiert. In letzter Zeit habe ich mir viel mit Nolan-Filmen noch mal auseinandergesetzt, wegen Oppenheimer und so weiter. Und ich liebe ja die Dark Knight-Trilogie, ist gar keine Frage. Mm. Aber wie cool The Batman auch noch mal ist. Dafür kriegt er schon fast zu wenig Credit, wie geil dieser Film ist.
Gib dir mal The Long Halloween. Lies dir den durch, ja. Weil der ist ein perfekter Mix. Es ist, als wenn Matt Reeves und Christopher Nolan, die sind beide ganz offensichtlich Fans davon. Mhm. Und das und Killing Joke zusammen sind meine zwei Lieblings-Batman-Stories.
Das war jetzt ein langer Ausflug dafür, dass wir gerade über Alita Battle Angel 2 geredet haben.
Ja,
aber da gibt's auch nicht so viel zu sagen.
Ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Ich fand den wundervoll. Ich fand den Bild gewaltig.
Ja.
Ich fand sogar die Technologie mit ihr. Es war ja auch so halb CG, halb Mocap. Ich fand, die sah richtig toll aus. Ja, es hat mir, also, mir hat das ich alles super.
Ich Augen zu viel.
Also, nee, ich fand das super. Echt? Ich fand das super. Ja, das war halt richtig. Sie war halt ein Anime-Charakter, den sie halt lebendig gemacht haben. Was Sinn gemacht hat, weil sie war halt auch noch ein Roboter. Und deswegen fand ich das ziemlich cool.
Wenn sonst niemand ein Anime-Charakter ist, warum ist sie denn die Einzige?
Weil sie ein Roboter ist.
Andere sind doch auch Roboter.
Oder nee, Cyborgs. Ja, aber die sehen halt extra doof aus.
Niemand sieht so aus. Also, ist ja egal. Ich fand den Film auch okay. Also, ich habe den gerne geschaut. Und ich hätte auch eine Fortsetzung geschaut. Die Welt, die er aufgemacht hat, war schön. Das letzte Gute, was wir von Robert Rodriguez gesehen haben. Augenzwinker, yeah. Smiley, bla. Ihr hört ja unsere Podcasts. Da gibt's ja durchaus Probleme.
Und ich fand es toll, dass sie jedes Mal, wenn sie zugehauen hat, sie geschrien hat, Haia! Das fand ich super.
Die Kampfszenen waren überraschend gut.
Hä?
Die Kampfszenen waren überraschend gut. Ich habe mal neulich für irgendein Video nochmal
Die Action war super. Nicht nur die Kampfsequenzen, also alle Actionsequenzen, auch das auf dieser
Rollbahn. Ja, vor allem das Rollerball.
Ja, super.
Ja.
Also das hat mir alles viel Spaß gemacht. Aber was ist deine 4?
Meine 4 ist das Video, das du nicht erraten hast. Mein 4 ist ein Film, von dem ihr alle im Moment, also zuerst denken werdet, so, hä, wieso? Der ist doch da, der Film existiert. Es ist Casino Royale, also der James-Bond-Film von 2006 eigentlich, oder eigentlich auch nicht. Weil das ist so ein bisschen der Punkt. Casino Royale, und das ist das Spannende, und deswegen war es mir doch mal ein Video wert, auch wenn ich das schon mal angedeutet habe, im Podcast bestimmt habe ich das schon mal erzählt, aber ich habe das jetzt mal ausführlicher recherchiert und die Geschichte ist sogar noch spannender und einflussreicher. Es geht eigentlich um den wichtigsten Bond-Film, der nie passiert ist. Quentin Tarantinos Casino Royale. Zur ganzen Geschichte gehört, und ich werde jetzt hier nur mal einen Zeitraffer so ein bisschen abhaken, weil ich kann ja auch dann auf mein Video verweisen, da muss ich dich jetzt nicht langweilen. Das Video, das noch nicht da ist. Und zwar 1994, als Tarantino Pulp Fiction fertig hatte. Hat er halt ein neues Projekt gesucht. So, was will er als nächstes machen? Und er wusste, dass er eine Sache machen will, was eine große Herausforderung für ihn als Autoren wäre, eine Romanadaption. Das soll sein nächster Film sein. Er will mal was adaptieren, was er übrigens danach auch nicht mehr gemacht hat. Er hat einmal was adaptiert.
Jackie Brown.
Das war Jackie Brown. Aber Jackie Brown hat er nur gemacht, weil er den anderen Roman nicht adaptieren konnte, nämlich Casino Royale. Man muss dazu sagen, Casino Royale ist ja der erste Bond-Roman von Ian Fleming. Und der wurde aber nicht zuerst verfilmt, weil das so eine rechte Situation war. Weil der 62er Bond mit Connery, Dr. No, ist ja der erste offizielle Bond-Film. aber es gab im Zuge einer TV-Filmreihe, gab es schon mal eine Verfilmung von Casino Royale, 1954 war es, glaube ich. Das war die erste Romanverfilmung von James Bond. Aber nicht sehr werkgetreu, nicht sehr gut, völlig in Vergessenheit geraten. Deswegen ist der 62er mit Connery natürlich der erste richtige James Bond. Aber dadurch sind auch die Rechte nicht bei den Produzenten, bei den Broccolis gewesen, die James Bond seit 62 produzieren. Also erster Vater und jetzt seine zwei Kinder, Wilson und Barbara Broccoli.
Sondern bei den Karotten.
Die Rechte liegen jetzt bei den Karotten.
So, oh Gott, ey, ich merk's wieder. Ey, wenn du sowas sagst und eine Vorlage, dann geht's direkt los und ich sag Karotten. Sorry. Ja. Rede weiter.
Nee, ich versteh's. Broccoli ist nicht der geilste Name. Deswegen heißt auch das eine Geschwisterchen, heißt nicht mal so mit Nachnamen. Wilson nee, heißt er.
Das heißt Orange.
Nee. Du müsstest ein anderes Gemüse nehmen.
Damit Aubergine.
Damit das funktioniert. So, jetzt aber.
Sellerie.
Diese verquere Sache mit den Rechten kennt ihr ja auch aus dem Jahr 1983, nämlich als zwei Bond-Filme versehentlich gleichzeitig im Kino waren. Weißt du welche?
Zwei Bond-Filme waren gleichzeitig im Kino?
Ja, Octopussy mit Roger Moore und ja. Sag niemals nie mit Sean Connery.
Ach echt?
Sag niemals nie ist kein offizieller, also keiner aus der offiziellen Bond-Reihe. Sondern es ist ein eigenständiger Film, weil eine Romanadaption, weil die Buchrechte lagen woanders. Mhm. Der wurde ja schon mal verfilmt unter dem Namen Thunderball, Feuerball von 1965.
Den du sehr magst, das ist doch dein Lieblingsbond.
Das ist mein Lieblingsbond-Film, das hast du sehr gut gemerkt.
Ja, yeah, siehst du mal.
Und deswegen hätte er meiner Meinung nach kein Remake gebraucht, auch noch mit dem gleichen Bond. Aber sie hatten halt die Rechte einklagen können und haben dann 83 noch mal einen anderen Film gemacht. Und der Titel sagt niemals nie, ist ja nur eine Anspielung darauf, dass Connery gesagt hat, er will nie wieder Bond spielen. Und nee, sagt niemals nie, hat es noch mal einmal gemacht. Und du konntest im Kino 1983 einen der zwei Bond-Filme gucken. Du konntest dich ja quasi entscheiden, was du sehen willst. Und das ist eben so eine verquere Rechte-Situation, der sich Quentin Tarantino noch bewusst war. Er wusste oder meinte zu wissen, dass die Buchrechte von Casino Royale nicht bei den Broccolis liegen. Er hat sich aber leider getäuscht. Die haben mittlerweile, haben sie die Rechte eingekauft. Sie haben es bloß nie verfilmt.
Sie haben die Rechte auf dem Gemüsemarkt gekauft.
Ich habe gesehen in deinen Augen, dass da schon wieder irgendein Witz auf deiner Zunge liegt. Also, wäre das dann nicht Kannibalismus?
Haben sie sich das auch einpacken lassen, die Rechte? Und wurden die kilomäßig verwogen?
Die wurden erstmal auf Eis gelegt, die Rechte. Ah. Weil, und das ist der Punkt, eigentlich ist das schwer zu verfilmen, das Ding. Also die Broccolis haben auch in den Nullerjahren gesagt, das kann doch kein Mensch verfilmen, diesen Roman. Das ist halt, das wäre halt albern. Und das war ja das, was Tarantinos Problem war. Er ist zwar ein Fan von Connery, aber er findet, dass halt all die Bond-Verfilmungen, gerade die alten, die noch die Titel der alten Romane haben von Ian Fleming, die sind nicht sehr werkgetreu. Das sind ja eigentlich komplette Neuinterpretationen, wo der Name gleich ist und vielleicht ein oder zwei der Bösewichte oder der Bond-Girls. So, das ist so alles, was gleich ist. Der ganze Rest ist neu. Das hat nichts damit zu tun. So, und das ist etwas, wo sich Tarantino gedacht hat, wie cool wäre es denn, wenn wirklich mal ein Bond-Film in den 60ern spielen würde und der wäre ganz klassisch und 1:1 eine Romanadaption. Also so gut es geht. Auch mit der Härte. Weil die Filme der Connery-Ära sind sehr hart für das Kino damals, aber die sind nicht so hart wie die Bücher teilweise. Schauspielerisch ist ja auch das, was Nolan sagt, Timothy Dalton ist am ehesten James Bond, also so wie er ihn spielt.
Also ich mag Timothy Dalton total.
Ich auch, total. Auch gerade, weil er so anders interpretiert ist. Wer das dann wieder ein bisschen aufgenommen hat, ist ja eigentlich Daniel Craig dann. Und jetzt kommen wir zu der Ironie
nicht
der
Daniel
Geschichte.
Nicht Daniel Craig. Sonst fange ich noch an, Heroinwitze
Daniel
zu machen.
Craig. Irgendwann werde ich es lernen. So, das Ding ist jetzt, Tarantino hat also in den 90ern gelernt, ach Mist, die haben ja noch die Rechte. Ja, dann halt nicht. Dann hat er es halt nicht gemacht. Und weil er keinen Bond-Film rausgebracht hat, ist in der Zwischenzeit was anderes passiert. Ein gewisser Pierce Brosnan wurde James Bond. Mhm. Und jetzt kommt das Geile, Pierce Brosnan ist auch mal in einer Bar, im Hotel, Quentin Tarantino begegnet. Und Tarantino war irre besoffen und hat zu Pierce Brosnan gemeint, du bist mein Lieblingsbond, du bist der Beste, beziehungsweise auf einer Stufe gestellt mit Connery, der genaue Wortlaut ist nicht überliefert. Aber Tarantino denkt, dass Brosnan und Connery die besten Bonds sind. Und ab da hatte Tarantino einen anderen Plan. Jetzt, wo Brosnan ja Bond ist, wie wär's, wenn man mit einem gealterten Pierce Brosnan Casino Royale neu verfilmt?
Das wäre cool gewesen.
Sehr hart, sehr brutal, sehr geerdet, weg von diesen ganzen Gadgets. Ich weiß nicht, ob dieser 60er-Jahre-Plan noch in der Luft lag, das ist jetzt Spekulation, aber das ist in den Nullerjahren noch mal aufgekommen. Und Tarantinos Argument war, die Broccolis sagen ja in Interviews, dass man Casino Royale nicht verfilmen kann. Dann sollen sie und mir halt die Rechte geben, ich mach das.
Sorry, Mann. Ich hab schon wieder gemacht.
Was?
Sorry, ich hab schon wieder einen Möhrenwitz gebracht.
Okay, jetzt komme ich langsam zum Ende meiner Geschichte. Entschuldigung, das ist ja gerade so der Verbrenner.
Ich habe gesagt, die Möhren haben wieder Worte gegeben.
Ja, der Punkt ist, das ging viral. Es ging Anfang der Nullerjahre viral, dass Tarantino gerne Casino Royale mit einem gealterten Pierce Brosnan in ultra hart drehen würde. Und Brosnan war sogar offen dafür, weil er hat ja 2002 seinen letzten, glaube ich, gedreht. Wie hieß der denn nochmal?
Die Another Day. So. Der war aber scheiße.
Ja, der war halt. Ich glaube auch Tarantino hat gesagt, Brosnan ist ein super Bond. Der hat nur das Pech gehabt, dass er die Filme da nicht mitgegangen sind. Also ich liebe ja GoldenEye und ich finde auch
World is Not Enough mag ich. World is Not Enough und GoldenEye, aber die anderen beiden sind doof.
Ja, aber er hat 4 Filme gemacht aber und 2
Halle
sind super.
Halle Berry in Die Another Day.
An ihr lag es jetzt nicht unbedingt, aber das war jetzt schon eine sehr austauschbare Rolle. Ja, okay. Also das Ding ist, er hat es gerne mit Brosnan gemacht. Und das ging viral, das ging ins Internet. Und Tarantino ist bis heute sauer, weil dieser Pitch, der viral ging, hat seiner Meinung nach dafür gesorgt, dass die Broccolis sich gedacht haben, oh, man könnte ja doch Casino Royale machen, alle finden das cool. Und dann haben die sich für den Reboot gedacht, wir machen das. Und seitdem ist Tarantino pretty pissed und hat Casino Royale nie gesehen.
Ja. Und seitdem ist er kein Gemüse mehr.
Ja, aber das ist halt der Film, den ich gerne gesehen hätte. Aber ich muss zugeben, ich glaube, den Reboot Casino Royale hat es schon gebraucht. Also das mit Daniel Craig zu machen und wie das ankam, war für das Franchise, für die Rolle, für die Akzeptanz in der modernen Gesellschaft, glaube ich, super wichtig. Weil was wir mit Brosnan Anfang der Nullerjahre hatten, war ja langsam so ein Auslaufmodell, wo nur noch die Nostalgiker reingegangen sind. Und was dann passiert ist, ich meine, ich sehe das ganz viel in meiner Community, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass gerade jüngere Menschen Daniel Craig als ihren absoluten Lieblingsbond bezeichnen, weil das ist der, der sie reingeholt hat erst in dieses Franchise. Die konntest du nicht mehr reinholen mit diesem alten Chauvinisten Pierce Brosnan. Und ich meine nicht Pierce Brosnan, sondern ich meine die Rolle, die er teilweise spielen musste. Mhm. Das hast du halt nicht mehr reingekriegt. Und Daniel Craig hat das halt geändert. Und deswegen ist das der wichtigste Bond-Film, der nie entstanden ist, weil er hat dafür gesorgt, dass wir dieses Umdenken im Franchise gekriegt haben, die aber, umso länger es ging, ja nochmal rückwärts ging. Rolle rückwärts mit Spectre und mit No Time to Die. Es wurde ja immer absurder. Eigentlich wünsche ich mir jetzt, dass es wieder in die Richtung, in dieses Denke geht von Tarantino.
Ja, voll.
So, deswegen ist aber meine Nummer 4. Wie gesagt, ein Video dazu ist schon da oder folgt. Und deine Nummer 3 ist ein Film, da hast du schon öfter drüber geredet und ich verstehe es auch. Und ist gerade in den News, weil es ja darüber geredet wird, dass man es wirklich macht. Angeblich, der Regisseur behauptet das.
Sam Raimi, Spider-Man 4. So, ich mach's kurz. Spider-Man 1 und 2 sind, der eine ist die, zusammen mit Batman Begins, die beste Origin-Story, die es je gab von einem Superhelden on screen. Und Spider-Man 2 ist einer der besten Filme für die Person hinter dem Kostüm. Mhm. Und dazu hat man alle Sam Raimi-Isms, komplett mit verrückten Kamerafahrten, komplett mit quirky Humor, aber auch dem richtigen Mix aus Drama und Humor und sich nicht zu schämen, eine Comic-Adaption zu sein. Ich habe das Gefühl, voll viele schämen sich mittlerweile, so Comic-Adaption zu sein. Ich finde es total affig. Ihr tragt die Kostüme, ihr verhaut Bösewichte, aber ihr wollt edgy sein. Dann sagt ihr, ich bin doch kein ihr seid Comic. Fuck off. Ihr seid so krass Comic. So. Und Sam Raimi hat gesagt, ich mach nichts davon. So. Und beim dritten hat ihm schon das Studio diesen Venom aufgeschwatzt. Ich habe ja ein Plädoyer für den dritten schon mehrfach gehalten. Muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Es gibt ein Video dazu, dass selbst Marco gesagt hat, so habe ich das nicht betrachtet. Und Was ist das so?
Wie du mich nachgemacht hast. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich habe das schon vorher gesagt, weil du immer davon redest, wie toll du Spider-Man 3 findest.
Ja, ich finde den toll. Er ist halt das Schlusslicht trotzdem der Trilogie, aber ich finde ihn gut. Aber Spider-Man 4, er hat dem Studio gesagt, ich brauche mehr Zeit. Das soll der beste Spider-Man-Film sein, den ich je mache. Gib mir mehr Zeit. Ich habe eine Outline. Pete und Mary Jane jetzt eventuell verheiratet, Eheprobleme, die dann damit kommen, das Altern von Tante May. Das wäre das erste Mal so richtig Spider-Man und nicht mehr Spider-Boy, weil er hat die Highschool verlassen und jedes Mal, wenn er die Highschool verlässt, da spult sie zurück und sagt Reboot and another one. Und das macht Sony die ganze Zeit, was kacke ist. Und Vulture wäre gespielt worden von John Malkovich. Es gab schon, also das ist zumindest das Gerücht, aber dass Vulture mitgespielt hätte, das ist Fakt. Und allein Sam Raimis Evil Dead-eske Kameraarbeit oder Spider-Man-Schwingsequenzen-Kamera zusammen mit Vulture in der Luft. Ich glaube, das wäre der Wahnsinn gewesen. Der absolute Wahnsinn. Und dagegen hätte das in Homecoming abgekackt. Michael Keaton war zwar super, aber wie viel Vulture war da wirklich drin? Keine Ahnung. Und wie viel Spider-Man Bilder war da drin? Ja, so gut wie gar keine. Und Ash Williams himself, the man, the myth, the legend, the man behind the chin, Bruce Campbell, hätte sich herausgestellt als Mysterio. Denn er hat drei tolle Cameos. Einmal Ringansager in Teil 1, einmal Security Guard im Theater und einmal französischer Kellner im Restaurant. Das heißt, er hatte schon immer einen Flair für Schaustellerei und er ist Mysterio.
Ich kann mir immer noch keiner erzählen, dass er wirklich Mysterio gewesen wäre, nur weil er
hat mir Sam Raimi gesagt. Hat mir Sam Raimi gesagt.
Es kommt aus erster Hand, ich verstehe es, aber ich kann.
Und das Doofe ist, die Kamera war nicht.
Es gibt doch keinen Sinn.
Die Kamera war nicht an, als er das gesagt hat. Und das hat mich so geärgert.
Das hast du dir aber eingebildet.
Nein, aber er hat ja eh schon in den Film so ein bisschen Sachen reingestreut. Auch an anderen Spider-Man-Charakteren, die noch keine große Rolle hatten, aber in der Zukunft von Spider-Man noch eine größere Rolle.
Lass mich an der Stelle kurz einhaken. Sorry. Auch Kurt Connors, gut, dass du es sagst. Jetzt ist es ja so, Spider-Man 4, so wie ihn Sam Raimi geplant hat, wäre nie entstanden. Das ist jetzt der ja auf deiner Liste ist, ne? So, jetzt gibt es aber ein Spider-Man 4, der konkret zumindest in einer Wir-reden-drüber-Phase ist mit Sam Raimi, weil ja No Way Home auch so super erfolgreich war und alle Tobey Maguire noch mal sehen wollen. Na? Jetzt gibt es diesen Film in der Cloud da oben. Also der ist noch nicht, also in der imaginären Wolke schwebt er über uns allen. Und jetzt, da das so ist, kann das ja unmöglich derselbe Film nochmal werden, weil jetzt hatten wir gerade einen Vulture, wir hatten einen Kurt Connors in Amazing Spider-Man, wir hatten Mysterio gerade in From, wie heißt er nochmal? Far From Home. So, das sind ja alles Figuren, die will man ja wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Glaubst du, Sam Raimi würde die dann trotzdem nochmal durchpeitschen oder glaubst du, er würde sich auf andere Figuren stürzen?
Er würde sich wahrscheinlich einen klassischen Spidey-Bad Guy machen, weil er ist tatsächlich Spider-Man-Fan von so den älteren Comics, das heißt mit Venom. Venom ist ja ein Charakter, der so erst so richtig in den 90ern an Popularität gewonnen hat. Und er ist so Golden Age Spider-Man, das heißt, er hätte sich höchstwahrscheinlich einen anderen Bad Guy dann rausgeholt. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wer das ist. Ich glaube nicht, dass er zwingend das nochmal macht und wenn, dann macht er es anders. Wen ich mir vorstellen könnte, wen er nimmt, weil der sowieso so verhunzt wurde in Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, ist Rhino.
Okay, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass er Connors doch noch einmal nimmt, aber dann halt auch ganz anders als
in Amazing. Ja, aber gleichzeitig, guck mal. Kurt Connors hätte Sinn ergeben, wenn das jetzt noch so zur Uni-Zeit gewesen wäre. Aber jetzt, wenn wir so oder so einen fetten Zeitsprung haben im Leben von Peter Parker, weil Tobey Maguire so viel älter ist.
Ja, aber von der Story her wird es doch passen, dass Kurt Connors, der Uni-Professor, immer noch an diesem, er hat ja noch Sachen, also wir erinnern uns, es gab ja ein bisschen cliffhangerige Teaser in Spider-Man 3. Und eines davon war, dass Kurt Connors jetzt forscht am Symbionten, oder?
Ja, klar.
Also es wäre möglich, dass wenigstens er zurückkommt und sein. Und das Design von Kurt Connors in Amazing Spider-Man ist ja so anders als
In den Comics. Ich würde mich auch freuen, wenn er einfach mal den Shocker nimmt. Der Shocker ist ein cooler Bad Guy. Das ist ein Charakter, den es in Anführungsstrichen gab in Homecoming.
Ich wollte gerade sagen, ne? Der ist einmal durchs Bild gehüpft quasi.
Aber das zählt ja nicht mal. Der hatte ja gar keine Charaktereigenschaften. Das war ein Typ, der einfach einen Anzug hatte von Stark-Technologie oder Chitauri und dann ein bisschen geschossen hat. Aber Shocker ist ein cooler Charakter, so ein Dieb ist nicht hundertprozentig böse, böse, abgrundtief böse, aber dann kann es wieder diesen coolen moralischen Konflikt geben zwischen Spider-Man, dass das auch wieder in einem Dialog endet, weil so enden die Raimi-Bad-Guy-Sachen häufig mit Doc Ock und mit Sandman. Und ja, übrigens, Thomas Hayden Church hat auch gesagt, er würde gerne zurückkehren als Sandman. Also da hätte ich schon Bock drauf. Und das ist definitiv meine Nummer 4. Ja, Scorpion könnte man auch reinholen. Ich gucke mir gerade nochmal alles bei die Bad Guys an, an die ich nicht mehr gedacht habe.
Also ich finde es spannend, wenn sie es jetzt auch so lange Zeit später machen, weil erstens, No Way Home hat uns angeteasert. Zweitens, was Into the Spider-Verse ja sehr schön macht, ist, nicht einfach nochmals die Spider-Man-Geschichte zu erzählen, sondern sie machen dann diesmal halt eben Miles Morales mit seiner sehr eigenen Origin-Story. Und du hast halt den gealterten Peter Parker, von dem du ja auch nur so ein bisschen was mitkriegst. Kriegst ja nicht so viel mit in den zwei Filmen, aber es fühlt sich so spannend an. Also ja, dargespielt von Jake Johnson heißt er, glaube ich, ne?
Ja, genau, der spricht ihn in unserer Welt. Mhm. Und Dingsbums Captain Kirk aus J.J. Abrams, Chris Pine, spricht ihn in der Eröffnungsszene.
Ach, das war Chris Pine?
Ganz am Anfang in der Eröffnungsszene. So. Der stirbt in Into the Spider-Verse. Ja. Weißt du, wer den Kingpin eigentlich spricht in Into the Spider-Verse?
Ja, ich weiß es. Ich hab's nur vergessen.
Liev Schreiber.
Ach, tatsächlich? Okay.
Yeah. Ja. Ja, also das ist ein Film, an dem halte ich irgendwie noch fest, weil ich finde, Spider-Man verdient auch das, was The Batman bekommen hat, und zwar so ein bisschen back to the basics. Weißt du, ein Spider-Man-Film ohne die Avengers, ohne Multiversum, ohne all das ganze Trara, obwohl diese Verse-Filme sehr schön sind, die mag ich sehr gerne, aber ich finde, wir brauchen jetzt auch wieder eine klassische Spidey-Story einfach, eine ganz klassische Spidey-Story, wo der Fokus wirklich ist, Peter Parker und Spider-Man, Doppelleben.
Wäre das aber nicht auch ein möglicher Tom-Holland-Film? Also jetzt unabhängig davon, ob du die Tom-Holland-Filme magst oder nicht, aber das wäre das doch wahrscheinlich auch, oder?
Wäre es, aber ich sag's mal so, das, was die im MCU machen und auch mit Spider-Man, das sieht einfach ästhetisch hässlich
aber
aus.
Aber er ist ja nicht im MCU, er wäre dann Sony, ne?
Ja,
Vierter wäre vom MCU losgelöst, deswegen ist ja die Story von No Way Home so, wie sie ist.
Ja, ja, mal gucken. Also ich fand ja selbst, was solange es nicht ist, wieder so Sony-esk oder MCU-esk anfühlt, bin ich dabei. Aber da bin ich halt so fucking skeptisch, weil Mark Webb hat eigentlich auch was Gutes gemacht mit dem ersten Amazing Spider-Man, den mag ich auch ziemlich gerne, bis du die Einflüsse von Sony spürst. Mhm. Und dann kam Amazing Spider-Man 2 und hat alles, was ich am ersten Amazing Spider-Man mochte, kaputt gemacht.
Weißt du, was meine große Hoffnung ist? Ist eben, wie sehr Madame Webb gefloppt ist, weil, also wenn die nicht schon spätestens bei, was war der andere, bei Morbius ins Schlittern geraten sind, drüber nachzudenken, was sie da tun eigentlich, dann werden sie es spätestens jetzt bei Madame Web so handhaben. Und wir hatten ja damals schon in unserem Video, Podcast zu Madame Web ja auch gesagt, einer der Gründe, warum Madame Web ist, so wie er ist, weil der ja im Fahrwasser von Morbius entstanden ist. Da war ja noch nicht absehbar, dass Morbius ein Riesenflop wird und was für eine Lachnummer. Und dann ist aber schon bei einem Moment passiert. Und sie haben noch versucht, den irgendwie zu retten mit Nachdrehs und Umschreiben und so weiter und haben es eigentlich wahrscheinlich nur schlimmer gemacht. Und mal gucken, ob sie daraus gelernt haben.
It's Morbin time. Weißt du,
Webin time ist es jetzt.
Das stimmt. Abschließend kann ich dazu sagen, was sehr witzig ist. Ich fand ja die Oscars wieder nicht gut. Aber das wird der witzigste Moment bei den Oscars war John Mulaney, der hätte moderieren sollen, der ist viel besser als Jimmy Kimmel, der zum Kotzen ist, weil er wirklich in dieser, was, eine Minute Ansage für den besten Sound.
Den besten Sound.
Den besten Witz rausgehauen. Hast du ihn gehört?
Ja, habe ich gesehen. Über Field of Dreams hat er dann geredet. Und er hat den Witz gemacht, dass er Madame Web Trailer zitiert hat. Ich weiß gar nicht, ob das so im Film überhaupt vorkommt. Das ist, glaube ich, nur ein Trailerspruch, oder?
Meine Mutter war im Amazonas und hat an merkwürdigen Spinnen herum experimentiert.
Ja, ich finde auch der Film, in der die Oscars mal moderieren würde. Ich bin nicht der Meinung, dass es Kimmel so schlecht gemacht hat, wie du sagst. Aber ich glaube, von allen Versuchen, wo er es bisher gemacht hat, war das sein Bester. Also sein Bester. Das kann man jetzt natürlich darüber urteilen, ob das. Und außerdem waren die, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass so viel über die Oscars geredet wurde. Also insofern haben sie einiges mehr richtig gemacht als in den letzten Jahren.
Das stimmt.
Muss man auch mal sagen.
Alright, was ist deine drei?
Meine drei ist, und da bleibe ich jetzt ein bisschen im Thema, wieder ein Bond-Film. Ein Bond-Film, der so nie passiert ist, den ich aber wirklich gerne gesehen hätte. Und Casino Royale ist ja schon der wichtigste Bond-Film, sag ich, der nie passiert ist. Also wie kann denn noch ein anderer auf Platz 3 liegen? Er liegt deswegen auf Platz 3, weil ich glaube, dass das der beste Bond-Film ist, den es je gegeben hätte, wenn er denn passiert wäre. Er ist nur etwas anders passiert. Es ist, der Film, den wir gekriegt haben, ist der Lieblingsbond von Christopher Nolan, also Lieblingsbond-Film von Christopher Nolan. Sein Lieblingsbond ist ja Timothy Dalton. Sein Lieblingsfilm ist On Her Majesty's Secret Service von 69, glaube ich. Der Film ist ja mit einem neuen Bond entstanden, mit George Lazenby, dem Australier. Und der war Ersatz für Sean Connery. Und die tragische Geschichte hinter diesem Film ist, dass der geplant war mit Sean Connery. Und ich liebe diesen Film. Ich finde den toll. Ich finde auch George Lazenby gar nicht so schlecht. Nur ich bin der festen Überzeugung, wenn dieser Film mit Connery passiert wäre, wäre das das beste Stück Bond-Geschichte jemals. Und so ist es leider nicht ganz so. Das tut mir ein bisschen weh. Man muss dazu wissen, man kann es jetzt heute auch kaum vorstellen, aber die Mania rund um Bond herum, die Bond-Mania, war ja vergleichbar mit Beatles-Mania. Das war ja, das ist ein Filmstar gewesen, Connery, und eben eine Filmreihe mit einer unglaublichen Popularität weltweit in den 60ern, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und Connery war das zu viel. Connery wurde, einer der ausschlaggebenden Punkte soll angeblich gewesen sein, dass man ihn in Japan bei der Promo für You Only Live Twice die Reporter bis aufs Klo verfolgt haben. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, okay, ich spiele nie wieder James Bond. Sag niemals nie, ist ja natürlich nicht passiert. Aber es gab auch vorher noch Diamantenfieber, also noch einen anderen Film. Ganz gehalten hat das nicht. Aber er ist da ausgestiegen. Und der Film war aber schon mit ihm geplant. Ist im Nachhinein ein bisschen verwunderlich, weil James Bond Blofeld in You Only Live Twice begegnet ist. Und in Her Majesty's Secret Service begegnen sie sich so gefühlt zum ersten Mal. Wo der sagt, hä? Wie kann das sein? Nicht nur, dass Bond ein anderer Darsteller ist, nicht nur, dass Blofeld ein anderer Darsteller ist, du weißt noch, Telly Savalas, der hier Dingsbums Kojak gespielt hat mit dem Lolly immer. Der war Blofeld in dem Film.
Yeah.
Beide begegnen sich gefühlt zum ersten Mal und die Story baut auch darauf auf, dass sie sich nicht wiedererkennen, also nicht wirklich wiedererkennen, zumindest nicht sagen, dass sie sich wiedererkennen. Und das ist halt albern, wenn die sich vorher schon mal begegnet sind in einem Film, der 2 Jahre davor entstanden ist. 1967, also You Only Live Twice. Ist super albern, ist mir klar, aber der Film selber ist cool. Wurde gedreht von, ich glaube, deswegen ist er auch so geil und ich vergesse immer den Namen. Ich muss es schnell googeln. Das ist peinlich, normalerweise bin ich bei sowas besser. Der Regisseur des Films ist Peter R. Hunt. Und Peter Hunt hat vorher immer den Schnitt gemacht der Bond-Filme aus den 60ern mit Connery. Und der Schnitt ist für 60er-Jahre-Verhältnisse ziemlich geil. Und ich bin ja sehr schnittaffin. Und jetzt hat ein Editor zum ersten Mal Regie geführt bei einem Bond-Film. Wenn ihr heute On Her Majesty's Secret Service schaut, dann ist der wirklich wie ein moderner Actionfilm geschnitten. Also viel moderner auch als die Filme davor. Und das macht ihn so ein bisschen besonders. Hat natürlich auch das beste Bond-Girl oder die erste richtige Bond-Woman, nämlich Diana Rigg. Ihr kennt sie alle spätestens aus Game of Thrones, weil sie die, wie heißt sie denn nochmal? Die Tyrell, Tyrell hieß sie, glaube ich, ne? Lyanna Tyrell gespielt hat.
Lyanna, ja.
Diana Riggs. Und sie ist halt die große Mutter dieses Hauses, die eigentliche Anführerin. Und daher kennen wir sie alle. Und sie war damals die eine Frau, die James Bond geheiratet hat. Und der das aber auch zum Verhängnis wurde, dass sie James Bond geheiratet hat. Und das ist bis heute die tragischste Geschichte, die es in einem Bond-Film gibt. Annähernd ran kommt vielleicht die aus Casino Royale mit
Vespa.
Ja, mit Eva Green als Vespa Lind und eben Daniel Craig. So. Und all das sind alles nur Teaser für die Leute, die auch On Her Majesty's Secret Service nie gesehen haben. Ich kann es nur empfehlen. Es ist einer der besten Bond-Filme. Nur tragischerweise mit dem falschen Bond. Und wenn es mit John Connery passiert wäre, bin ich mir absolut sicher, wäre das der beste Bond-Film aller Zeiten. Und so sagt man immer bei Connery, ja, es ist halt Goldfinger. Bei mir ist es Thunderball. Aber wenn das alles nicht wäre, wäre es On Her Majesty's Secret Service. Und vermutlich würde Christopher Nolan noch mehr aus dem Film zitieren, als er sowieso schon macht. Er zitiert sehr viel aus diesem Film, besonders in Inception.
Ja, diese ganze Cheesy-Sequenz.
Alles da dran, das ganze Set-Design. Er sagt auch, it's embarrassingly how much I copied from James Bond. Und ja, das wird mir immer im Herzen ein bisschen wehtun, dass es nicht da ist. Aber es ist halt nun mal so. So, jetzt deine Nummer 2 ist ein Film, da mochte ich den ersten Film schon nicht. Ich weiß nicht, warum man da einen zweiten sehen will. Erklär es mir bitte. Du hast es mir schon zweimal erklärt, aber jetzt darfst du es uns allen noch ein drittes Mal erklären, warum dieser Film deiner Meinung nach verdient hat, vorzukommen.
Ach so, du meinst.
Deine Nummer 2, okay. Habe ich noch eine andere Nummer gesagt?
Ja, nee, alles richtig. Meine Nummer 2, wir bleiben bei Raimi. Und das ist The Man of the Hour.
Ach so, stimmt. Raimi ist ja ein Punkt da drin. Das habe ich vergessen. Ja.
Und,
ich schreib das auf.
Und auch Bruce Campbell ist erneut ein Punkt. Und wer mich kennt, weiß, dass eines meiner Lieblingsfranchises überhaupt mit dem Necronomicon zu tun hat. The Book of the Dead oder auch Evil Dead. Und dieses Necronomicon hat uns wundervolle Filme gebracht, wie den Kultfilm Evil Dead, den besseren Evil Dead 2, Army of Darkness, das tolle Remake von 2013 oder auch kürzlich Evil Dead Rise, der wirklich super war. Oder die phänomenale Serie Ash vs. Evil Dead, Spoiler-Alarm für mein Lieblingsserienvideo. In den 90ern und 80ern gab es ein Duell der Giganten. Welcher Film ist krasser? Welches Franchise ist krasser? Ist es der Typ mit der Hockey-Maske oder ist es der Typ, der einfach aussieht, als hätte man ihn zu lange auf den Herd gedrückt? Freddy Krüger und Jason Voorhees. Und es hat sehr lange gedauert, bis die beiden tatsächlich auf der Leinwand sich auf die Fresse hauen. Es war kein guter Film. Es war wirklich kein guter Film. Es war weder ein anständiger Freddy-Film noch ein anständiger Jason-Film.
Ich war sogar im Kino.
Ja, aber die Momente, wo sie sich auf die Fresse hauen, waren super. Also, da haben die sich halt nicht zurückgehalten. Da gab es Blutfontänen wie Anime. Und Freddy darf ganz viel Bitch sagen. Und
ich weiß nicht, ob super jetzt das Wort ist, das ich gesucht hätte.
Oh doch, wenn die sich auf die Fresse hauen, die Szene ist super.
Ich kann mich an nichts erinnern aus diesem Film, außer dass viel Flammen war irgendwie im Finale. Wirklich, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wer die Hauptfiguren waren. Also, ich meine jetzt menschliche Hauptfiguren.
Ach so, ja, die waren halt auch nur Dreck.
Ich weiß aber wirklich nichts mehr davon.
Ja, der ist auch nicht gut. Ja. Okay, aber in Freitag der 13. Teil 9, Jason Goes to Hell, The Final Friday, wird er ja besiegt mit einem Kandorian Dagger mit der Hilfe von einem gewissen Buch. Und erst daraus kommt ja dann auch der Handschuh von Freddy, der ihn in die Hölle zieht. Und,
ach, echt jetzt?
Ja. Und ja, ein gewisser Ash Williams hätte da auch gerne was zu sagen gehabt. Mhm. Und zu sehen, wie er mit all seinem Slapstick und all dem Evil Dead Charme gegen diese zwei Giganten des Horror-Slasher-Kinos antritt, ey, also das ist das Zeug, aus dem feuchte Träume gemacht sind. Der einzige Grund, warum es nicht existiert, ist der gleiche Grund, warum es so lange gedauert hat, bis Freddy vs. Jason kam, weil Nightmare on Elm Street, die Produzenten dachten sich, wir brauchen Jason nicht. Freddy ist erfolgreicher als Jason, fuck off, ja. Und dann hat Jason, wurde halt absurder und absurder und hat sowas gemacht wie Jason X, der ist jetzt ein Cyborg, fuck off. Und die Rechte sind ja eh sehr schwierig beim Friday-Franchise und auch beim Elm Street-Franchise, aber irgendwann gab es da eine Einigung. Das Beste an Freddy vs. Jason war, dass Robert Englund und der Darsteller, nicht Kane Hodder, sondern der, den sie genommen haben für Freddy vs. Jason, nach Las Vegas gefahren sind, wie bei einem Boxing-Match, in Kostüm und sich gewogen haben. Das war super.
Wusste ich nicht.
Aber das jetzt aus der Feder und produziert mit von Bruce Campbell und Sam Raimi, ein Film, der sehr tongue-in-cheek ist à la Army of Darkness, aber zusammen mit diesen zwei Legenden und ein fettes R-Rating hat, ja. Ich muss dazu sagen, es gibt die Story immer noch, weil es hat es in ein Comic-Heft geschafft. Mhm. Es gibt Ash vs. Freddy vs. Jason. Es gibt aber nicht den Film. Und ich glaube, das ist der Inbegriff von Popcorn-Spaß.
Ich glaube, das, was mich am meisten überzeugt an diesem Pitch, ist halt Sam Raimi.
Und Bruce Campbell.
Ja, okay. Ich meine, in der Kombination natürlich. Ja. Wie konkret war das?
Ja, also wenn man Bruce Campbell Vertrauen schenkt, dann waren die Pitches, die Ideen und alles davon wirklich da. Nur die rechte Lage war so schwierig. Und das war ja etwas, womit das Evil Dead Franchise eh immer wieder zu kämpfen hatte. Weil die hatten ja nicht mal die Rechte an ihren eigenen Filmen, worüber sie sich auch lustig machen. Also Evil Dead 1 ist ein anderes Studio als Evil Dead 2, ist ein anderes Studio als Army of Darkness. Das bedeutet, in Evil Dead 2 müssen sie ja den ersten Film nochmal nachdrehen und hat eine andere Linde. Mhm. Und in Army of Darkness müssten sie Evil Dead 2 nochmal nachdrehen, haben ihn dann sogar weniger blutig gemacht, weil sie Angst hatten, wieder so ein von Censorship und Content wegen Gewalt, oder haben trotzdem das bekommen, haben sich mega geärgert. Und in Ash vs. Evil Dead hatten sie dann die Rechte an Evil Dead 1 und Evil Dead 2, aber nicht mehr an Army of Darkness. Und da, was ist in Season 2, sind sie in der Heimatstadt von Ash und da bringen sie die Originaldarstellerin von Linda auch irgendwann rein, aber nicht die aus Evil Dead 2. Und er läuft dann irgendwann rum und sagt, hier habe ich meine zweite Linda kennengelernt. Also sowas finde ich sehr lustig, aber leider gab es diesen Film nicht. Ich glaube, es wäre der ultimative Popcorn-Spaß für Horror- und Gore-Fans und es wäre halt auch fucking lustig. Und allein der verbale Wettbewerb zwischen Freddy und Ash, also ich will nicht wissen, wie viele Gags Ash gebracht hätte auf Kosten von der Fresse von Freddy und Robert Englund. Also ich hätte es mega gefeiert, ich bleib dabei.
Was ich nicht mega gefeiert hatte und trotzdem auf Platz 2 bringe, ich glaube, das ist halt das Besondere, warum ist es denn trotzdem auf Platz 2, ist, das hast du ja schon angedeutet vorhin, ein Film, den ich schon als eigenes Video hatte. Mhm. Es ist Star Wars Episode 9 von Colin Trevorrow. Mhm. Und ihr werdet euch erinnern, Moment mal, es gibt ein Star Wars Episode 9 und es ist nicht von einem gewissen Colin Trevorrow. Colin Trevorrow, der Jurassic World gemacht hat und Jurassic World, warte mal, nicht den zweiten, den dritten hat er wieder gemacht, ne? Mhm. Der zweite ist von dem, der 5 Minuten nach Mitternacht gemacht hat, er wieder heißt.
Ja, ich sag dir gleich, von wem der zweite ist, aber der dritte ist von Colin Trevorrow und der war scheiße. Der war richtig, also der war, da haben wir ja selber drüber geredet.
Ach stimmt, Podcast Trevorrow heißt sich. Der, ne? Nicht Trevorrow.
Ja.
Nee, ich sag's falsch. Trevorrow. Das ist doch ein blöder Name.
Ja, J.A. Bayona war der zweite.
J.A. Bayona.
Was hat der doch gemacht?
Ich glaube, 5 Minuten nach Mitternacht, oder? Heißt er nicht so? Mit Liam Neeson als.
Ich schau gerade.
War es nicht Liam Neeson?
Was der so gemacht hat. Was sind hier seine komischen Filme? Was ist denn seine Filmografie?
Monster Calls heißt er im Englischen.
Okay.
Und es ist von J.A. Bayona und. Das ist jetzt auch Liam Neeson sein, sonst habe ich wieder Quatsch erzählt. Ja, doch, Liam Neeson ist das Monster. So, hab ich diesen gebraucht. Das ist aber ein Kultfilm. Ich habe ihn nur leider nie gesehen. Deswegen bin ich auch gerade so. Deswegen schwimme ich gerade so. Aber Colin Trevorrow hat jetzt nicht die geilste Filmografie. Aber er war zu Beginn der Sequel-Trilogie war er gesetzt für den dritten Film. Er hat parallel am dritten Film gearbeitet, parallel zu Rian Johnson, der parallel zu J.J. Abrams am zweiten gearbeitet hat. Ich glaube, eines der Hauptprobleme, das man im Nachhinein bei den Sequels sehen muss, in der Produktion selbst, war, dass man immer nur 2 Jahre zwischen den Filmen wollte, unbedingt, also wirklich forciert, während man mehr Zeit gebraucht hätte, um damit das eine runde Trilogie wird. Ist halt nie passiert. So. Und das Tragische bei ihm ist, er wurde ja gefeuert, bevor sie wirklich in die Pre-Production gegangen sind, in Episode 9, und dann J.J. Abrams zurückgeholt wurde und er ein komplett neues Drehbuch geschrieben hat. Und ohne jetzt zu weit auszuholen, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Star Wars Episode 9 sehr schlecht ist. Also wirklich shockingly schlecht. Ich weiß noch, wie ich damals in der Premiere saß und gedacht habe, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, was ich hier gerade sehe. Das Einzige, was mich aufgefangen hat, war, dass um mich herum so viele Star Wars-Fans waren, die für diesen Film wirklich so viel Liebe empfunden haben, dass es was irgendwie mich so ein bisschen aufgefangen hat, dass ich so das Gefühl hatte, ja, okay, du findest es jetzt scheiße, aber das ist ein Film, der anderen Leuten irgendwie die Liebe zu Star Wars zurückbringt, die sie unbedingt brauchen. Für mich war das halt überhaupt nicht der Fall. Ich finde es halt ganz schlimm. Und Colin Trevorrow war ja auch ziemlich pissed deswegen. Jetzt ist es aber so, dass dann in den Jahren darauf die Konzeptzeichnungen von Colin Trevorrow geleakt sind und das Drehbuch geleakt ist. Und das ist halt so, man merkt bei dem Drehbuch, dass es kein perfekter Film ist, dass der noch viel Arbeit gebraucht hätte. Aber zusammen mit den Konzeptzeichnungen gibt sich für mich als Bild eines Filmes, der zu den anderen beiden aber gepasst hätte. Nicht so wie Rise of Skywalker. Rise of Skywalker ist so ein Film, der alles so wieder rückgängig macht gefühlt oder nacherzählt, was Episode 8 schon erzählt hat, weil er will halt dasselbe. Und kommt am Ende irgendwo an das ist meine Liebeserklärung an Star Wars, weil ich mag nur die alten Filme und sonst nichts. Das ist J.J. Abrams, wenn es um Star Wars geht. Ich finde sogar, dass sein Star Wars 9 den 7. Force Awakens schlechter gemacht hat, aktiv schlechter gemacht hat. Ich mochte den einigermaßen, auch wenn er frech nacherzählt war von The New Hope, aber ich finde, der ist frech nacherzählt. Und schlechter gemacht durch Episode 9. Ich kann von den Sequels halt tatsächlich nur Star Wars 8 gucken. Ich brauche nur The Last Jedi, ich brauche die anderen gar nicht mehr. Also die verschwinden auch so langsam aus meiner Erinnerung, die anderen beiden. Und dann habe ich halt die Concept Artworks von Episode 9 gesehen und es ist alles so viel schlüssiger. Es ergibt so viel mehr Sinn. Auch, dass Rey da drin zum Beispiel ihr eigenes Lichtschwert gebaut hat, nachdem sie ja das von Luke Skywalker verloren hat in Episode 8. Sie baut sich ein eigenes. Und was baut sich die Frau, die ihr Leben lang mit einem Kampfstab durch die Gegend gerannt ist? Ein Doppellichtschwert. Ein Doppellichtschwert mit grünen Klingen und sie hat selber so ein bisschen auch den Style von Luke Skywalker, was schon wirklich wieder so ein bisschen zu viel kopiert ist, aber machen wir uns nichts vor, die Sequels wären halt gerne irgendwie die Originalfilme, dann von mir aus sollen sie halt all in gehen, aber nicht irgendwie so dreist remakig sein und sich selbst auch noch remaken, wie J.J. Abrams gemacht hat. Es gibt sehr viele Konzeptzeichnungen, ich habe mir mal die Mühe gemacht vor Jahren, ein eigenes Video dazu zu machen, das du ja schon erwähnt hast, bei dem ich diese Konzeptzeichnung aneinander geschnitten habe und diese Story nacherzählt habe, die das ursprüngliche Drehbuch erzählt. Und wie gesagt, man merkt da die Probleme des Drehbuchs, an denen man hätte arbeiten müssen. Man merkt aber auch die neuen Ideen. Und wirklich auch hier und da das Gefühl, wirklich was Eigenes schaffen zu wollen und anders zu sein und die Charaktere wirklich weiterzudenken und sie nicht zur Seite zu schieben und zu vergessen. Das sind Dinge, die werde ich für immer vermissen. Ich glaube nicht, dass Star Wars Episode 9 ein super geiler Film geworden wäre. Das glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, er hätte sehr viel besser zu den anderen gepasst und hätte damit nicht die komplette Sequel-Trilogie in die Tonne gekloppt, so wie es der Episode 9 von J.J. Abrams gemacht hat. Jan, wie geht's dir da?
Mir geht's anders als dir. Ich kann 7 und 9 gucken und vergessen, dass zwischendurch kurz sich jemand in die Hose geschissen hat. Aber ich hab Duel of the Fates auch geschaut und mich da zwischen Rise of Skywalker und dem zu entscheiden, ich weiß es nicht. Das ist so wie Pest und Cholera. So, ja. Es ist halt beides. Ich fand es interessant, Coruscant Maria zu sehen, weil ich hatte das Gefühl, dass dieses Sequel sich eh so wie verrückt von Prequel-Ideen verabschiedet haben, selbst Prequel-Ideen, die mythologisch eigentlich Sinn ergeben haben und klug waren. Das Problem bei den Prequels war ja nie das Worldbuilding. Das war ja die Stärke von den Prequels. Das Problem war das hölzerne Schauspiel und die beschissenen Dialoge. Aber nicht das Worldbuilding ist die absolute Stärke. Und ich würde sagen, die Prequels haben eine sehr lebendige Welt und die Sequels generell eine sehr leere Welt. So, es ist immer ein Planet, wo es nur einen Ort gibt, wo zufällig ein, zwei Leute sind und dann ist es da. Das ist die ganze Zeit nur in Sequels der Fall, was krass ist. Du hast davor Cantina Bar erwähnt in der originalen Trilogie. Das reicht, um zu sehen, ach so ist das in Mos Eisley. Das macht Sinn. Aber sowas
Canto Bight. Entschuldigung.
Ja, okay, Canto Bight ist aber auch einfach nur
das Dreck. Das war wenigstens ein Versuch. Also du kannst jetzt, wenn du das nicht magst, verstehe ich, aber du verstehst,
ja, es dass es
einer von denen probiert hat, oder?
Nee, es ist Monaco. Sorry.
Ja,
nee,
natürlich ist es Monaco.
Dann sage ich Exegol, weil Exegol ist zumindest ein bisschen ominös. Und ist ein
aber es ist ja nicht schlimm, wenn es ein reales Vorbild hat. Das ist ja jetzt kein Counterargument.
Ja, aber es sieht scheiße, also es passt nicht zu Star Wars. Die reden da auch ganz komisch. Die reden da wie in unserer Welt. Das fand ich eh scheiße. Aber, wir kommen da eh auf keinen grünen Zweig zusammen.
Bei The Last Jedi, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, kann ich mir auch nicht
vorstellen. Aber du findest Duel of the Fates echt nicht in der Konzeptionierung besser als Rise of Skywalker? Ich finde, Rise of Skywalker ist so ein Clusterfuck von allem, ja, was du reinstecken kannst.
Guck mal, und das halt du Rise of Skywalker ist wirklich objektiv ein schlechter Film. Mhm. Ja? Aber weil er so häufig fuck off zu allem macht, was in Last Jedi verbrochen wurde, lieb ich den ja irgendwie. Ja, okay. Also ich bin einer von denen, ich finde das super. Ich finde das super, dass da so ein fucking Mittelfinger ist.
Ich finde es viel evidenter, dass Abrams offensichtlich Sachen aus Star Wars 8 nacherzählt, weil er sie cool fand in Star Wars 8. Zum Beispiel Kylo Ren, wie er da umzingelt ist von den Knights of Ren, wie er da offensichtlich den Kampf mit der Roten Garde, mit den Wachen von Snoke nacherzählen wollte. Und weil er keinen Snoke mehr hatte, hat er sich halt den Imperator noch mal aus dem Arsch gezogen. Weil er wusste nichts anderes zu erzählen, als das, was er schon
gesehen
hat.
Somehow Palpatine returned.
Ja, das ist ja wirklich schrecklich.
Ist das nicht die beste Dialogzeile seit, also wurde jetzt abgelöst von Madam Web, aber ist schon super.
Das was hat halt Duel of the Fates nicht.
Ja, das stimmt.
Und das
stimmt.
Ist halt so, das möchte ich den Film hoch anrechnen. Und ein interessantes Szenario, du hast gerade von belebter Welt gesagt, das meiste in dem Film passiert ja an zwei Schauplätzen. Das eine Mal, dass Rey auf quasi Exegol konfrontiert ist mit Machtgeistern und lernt. Und das andere ist, das ist alles auf, was, Coruscant? Ich glaube, es war sogar Coruscant.
Ne? Coruscant, ja. Yeah.
Das spielt alles auf Coruscant. Das ist sogar Full Circle zu den Prequels und spielt in einer Stadt und es hat mit Rebellion zu tun. Es hat mehr dieses Tale of Two Cities, diesen Tale of Two Cities Charme. Das wäre was Neues für Star Wars gewesen.
Und ich mag das Bild von Hux, der Selbstmord-Harakiri-mäßig mit einem Lichtschwert begeht. Das ist eine coole Idee.
Die haben auch Lichtschwert-Guillotinen und machen öffentliche Hinrichtungen und sowas. Ich finde das schon interessante Designideen und davon habe ich also nichts gesehen in Rise of Skywalker, weißt du?
Designtechnisch hat es wirklich was. Das gebe ich dir. Und auch angeblich macht er es sogar mit Mace Windus Lichtschwert, was ich ziemlich witzig finde.
Ja.
Weil es gibt ja nur ein lilanes Lichtschwert, weil Samuel L. Jackson gesagt hat, ich will eins. So.
Und, weißt du, was auf dem Lichtschwert draufsteht?
BMF.
Ja.
Ja. Und es steht nicht für Best Merry Friends. So.
Aber es steht ausgeschrieben drauf oder steht BMF drauf nur?
Das weiß ich nicht.
Ich dachte mal ausgeschrieben. Sagst du jetzt
kann BMF? Kann ich mir auch vorstellen.
Ach so, okay, das weiß ich gar nicht so genau.
Weiß ich nicht.
Ja, okay, ich hab's mir nie genau angeschaut. Okay, aber deswegen ist Star Wars 9 drauf. Nicht, weil der so gut wird, sondern oder gut geworden wäre, sondern weil ich den lieber gehabt hätte. Und deswegen ist er meine Nummer 2. Deine Nummer 1 ist ein Film.
Das ist der spannendste Film.
Ich dachte, der ist in Entwicklung, deswegen bin ich verwirrt.
Deswegen ist er auch mein spannendster Film auf der Entwicklung, auf meiner Liste, weil dieser Film ist in Entwicklung. Manchmal wird gesagt, der kommt noch, manchmal dann hört man Jahre nichts. Mhm. Dann letztes Jahr hieß es, okay, der ist jetzt doch in Präproduktion, aber ich glaub's halt erst, wenn ich sehe. Aber das ist von all den Filmen, die ich genannt habe, noch eine Möglichkeit, dass wir den kriegen. Und das ist Trick or Treat 2. Und Trick or Treat 1 ist so ein fucking genialer Kultfilm, der wirklich geschärft wurde, wie man so schön sagt. Der kam ja nicht ins Kino, der hat einen Blu-ray-Release bekommen. Ist da zu einem Kultfilm mutiert, wirklich mutiert, hat von Jahr zu Jahr mehr Anhänger, hat Public Screenings. Diese Figur Sam, die ja nie Sam genannt wird im Film, ist ein Kult-Item geworden mit Figuren, mit Postern, mit allem drum und dran.
Was war Sam nochmal?
Sam ist der kleine Trick-or-Treat-Junge mit dem Sack auf dem Kopf.
Ah, ja, genau. Ich habe ja nur ein bisschen was von Trick-or-Treat gesehen. Du hast mir ja die Blu-ray geschenkt.
So gehst du halt mit meinen Geschenken um, ist okay.
Ja, ich hab's nicht mehr gefunden tatsächlich. Ich wollte letztes Halloween gucken, ich hab's nicht mehr gefunden.
Also er ist der Geist von Halloween, weil unter seinem Sackgesicht ist ja ein Kürbisgesicht. Unter seinem Sackgesicht ist ein Kürbisgesicht. Er ist ein kleiner Kürbismann.
Gespoilert?
Sorry. Du hattest genug Zeit.
Wow. Hast du deswegen auch alle anderen spoilern müssen?
Die hatten genug Zeit, der Film ist 15 Jahre alt. Auf jeden Fall.
Es ist ein Anthology-Film, man kann mal erzählen, weil ich glaube, wirklich viele Leute haben nicht gesehen.
Genau, also es ist ein Anthology-Film, spielt in einer Halloween-Nacht, in der vier Geschichten, alle mit einem mysteriösen Touch, irgendwas Übernatürlichem, colliden, also so ineinander verschwimmen, so ein bisschen wie bei Pulp Fiction, muss man sich das vorstellen. Und in jeder einzelnen Geschichte ist dieser kleine Sam zu sehen, der ist so ein bisschen Bindeglied, der beobachtet die anderen Geschichten, hat aber auch seine eigene, was ganz cool ist. Und es gibt sehr viel düsteren Humor. Ich würde es auch nicht wirklich als Horrorfilm bezeichnen, obwohl Horrorfans den Film halt mega abfeiern. Das ist eher eine dunkle Komödie, finde ich. Es ist eine sehr, sehr dunkle Komödie in einem Halloween-Szenario. Also es gibt Monster, es ist so alles, was man mit Halloween in Verbindung bringt. Und auch die Ästhetik ist wunderschön. Der Film hat unfassbar tolle Bilder. Ich habe den vor kurzem mal dem guten, geschätzten Kollegen und auch Freund David Hein gezeigt. Der fand den richtig cool. Da war ich richtig happy. Und fortgesetzt wurde die Nummer bisher nur in Comicform. Aber was heißt fortgesetzt? Das ist halt auch das Tolle. Eine Fortsetzung wäre hier keine Fortsetzung im klassischen Sinne. Es wären einfach neue Geschichten.
Ja.
Einfach komplett neue Geschichten, neue Ideen, neue Charaktere. Der einzige Charakter, der gleich bleibt und wieder alles beobachtet, ist Sam. Ist so wie der Cryptkeeper bei Tales from the Crypt, wenn du das noch kennst.
Ich stell's mir halt so ein bisschen vor wie Guillermo del Toro hat in der Halloween-Serie vor 2 Jahren, glaube ich, rausgebracht. Wie hieß denn mal?
Ja, genau.
Ich weiß, welche ich meine. Das war auch eine Anthologieserie, ne?
Also die war ja auch so ein bisschen wie Tales from the Crypt.
Eigentlich
die
wie Black Mirror, bloß mit Horrorgeschichten.
Ja, oder Creepshow.
So ja, ein bisschen oder auch. Creepshow. Und genau das ist es ja auch. Und von daher steht dem ja eigentlich nichts im Weg. Aber was ist das Problem? Warum gibt es den Film noch nicht?
Produktionshölle und Michael Dougherty war dann auch sehr verbandelt noch mit anderen Projekten. Hat sich, glaube ich, zu viel auf einmal vorgenommen.
Ist er der Regisseur von dem letzten Godzilla-Film? Also nicht der Minus One, sondern der.
Nein, das verwechselst du jedes Mal. Ja. Er hat nicht Kong vs. Godzilla gemacht.
Er hat den zweiten gemacht.
King of the Monsters.
Ja, ja.
Und der hat auch tolle Bilder.
Ich mag tolle Bilder sind das Einzige.
Ja, das ist das Einzige, was er hat. Ich fand ihn auch scheiße. Ich fand ihn richtig scheiße.
Ja.
Aber ich mochte seinen Krampus. Ich mochte erst recht seinen Trick or Treat. Ich mag seine Shortfilms, die man sich angucken kann. Auch seine Cartoons. Er kommt ja aus dem Cartoon-Bereich. Mhm. Ich mag seine Comics. Und ich finde, der Typ ist unfassbar talentiert. Du magst tatsächlich ein paar seiner Drehbücher. Vor allem X-Men 2.
Ach, X-Men 2 ist von ihm?
Mhm,
sein Dreh. Hatte keine Ahnung.
Ja. Und leider hat er auch
Superman. Okay, krass, dann ist er ja gerade hoch in meinem Kuss gestiegen.
Ja, leider hat er auch Superman Returns verbrochen.
Ah. Ich fand ihn aber gar nicht so schlimm mit Superman Returns wie viele andere.
Ist sein Drehbuch. Ich hab gehört, also letzten Oktober hieß es wieder, jetzt ist der wieder in Pre-Production und raus ist der Production her. Aber seitdem habe ich wieder nichts davon gehört. Deswegen fürchte ich, er hat einen Schritt rausgemacht und ist wieder reingefallen. Ey, wenn der Film jetzt doch kommt, umso besser. Aber deswegen, ich wollte diesen Film hier drauf haben, weil ich schon seit über 15 Jahren auf diesen Film warte. Okay, und es wird Zeit.
Ja, aber das wäre auch ein Film, den könnten sie auch locker im Streaming releasen. Der muss ja nicht mal ins Kino.
Ja, aber das wollen die jetzt auch, weil gerade dieser Film hat so einen Mainstream-Appeal bekommen. Es gibt Public Screenings von Trick or Treat 1 mittlerweile in Amerika, die immer größer und größer werden. Ganze Kinos sind ausverkauft. Und es gibt ganze Halloween-Rides nur zu Trick or Treat, Halloween-Experiences zu Trick or Treat. Die Nummer ist so ist so groß geworden. Es ist fast wie ein eigenes Franchise, obwohl es nur ein Film ist. Ein krasser, cooler Kultfilm. Und das hatte ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Normalerweise gibt es sowas zu Reihen, weißt du? Mhm. Aber nicht zu einem Kultfilm. Den einzigen, den ich nennen kann, der so einen ähnlichen Hype hat, aber da gab es ja noch zumindest eine Serie dazu später, das ist Beetlejuice. Mhm. Beetlejuice ist so ein Film. Das war mal ein Kultfilm.
Welche Serie?
Es gibt eine Trickserie von Beetlejuice.
Ach, echt? Das wusste ich gar nicht.
Die habe ich als Kind geliebt.
Nee, ich hatte keine Ahnung.
Die ist super, die ist so ein bisschen im Stil von den klassischen Warner Brothers Serien, sowas wie Animaniacs und
ja,
so. Und
ja.
Die ist super schön, also die ist als recht wundervoll gezeichnet und ich schick dir danach mal was davon. Da gibt's auch Lydia und Beetlejuice und die erleben zusammen Abenteuer in der Unterwelt bei ihm.
Aber das Gute ist ja dann, ich meine, bei Beetlejuice hat's wie lange gedauert? 30 Jahre? Länger?
Ja, bei Beetlejuice ist es jetzt soweit. Also der kommt ja jetzt, da erwarten wir jetzt in Kürze einen Trailer. Also das Poster ist da und ja, it's showtime, wie er sagen würde.
Da habe ich auch richtig Lust drauf. Ich habe ja Beetlejuice selber erst vor 3 Jahren zum ersten Mal gesehen.
Ich weiß, ich habe ihn, den habe ich dir geschickt.
Sicher?
Ja. Natürlich habe ich dir Beetlejuice geschickt.
Sicher, dass du mir Beetlejuice. Ich hätte schwören können, ich habe den geguckt, weil meine damalige Freundin drauf bestanden hat.
Ja, aber ich habe den euch auch noch geschickt. Ich habe dir Beetlejuice geschickt, ich habe dir Evil Dead 2 geschickt und ich habe dir Krampus geschickt.
Okay.
Ich habe dir Trick or Treat nie geschickt.
Nicht?
Nein, es ist, den gibt's als Blu-ray nur UK-Import.
Das also deswegen habe ich umsonst die Blu-ray gesucht.
Ja.
Yeah. Ich hab die. Okay, das war ja dann wirklich blöd.
Also naja. Trick or Treat gibt es in Deutschland nur auf DVD, nicht auf Blu-ray.
Ja, aber ich habe Beetlejuice gefeiert. Ich finde den richtig cool.
Ist mein Lieblings-Burton. Ich weiß nicht, ob der jetzige Burton es überhaupt noch drauf hat, sowas zu machen wie Beetlejuice 1.
Schwer zu sagen, ja.
Deswegen, ich bin sehr skeptisch. Ich freue mich zwar drauf, aber ich bin skeptisch.
Keaton hat den ersten Cut gesehen, hast du es mitgekriegt?
Hm?
Keaton hat einen ersten Cut von dem Film gesehen.
Ja, aber ich gebe einen Scheiß.
Man kann ja nichts drauf geben, ich weiß, aber er fand's cool.
Ja, aber ich bin sehr skeptisch. Ist recht so, was so alles zuletzt von Burton kam, da fehlt einfach diese klassische.
Das würde ich nicht per se unterschreiben. Ich fand Wednesday ziemlich gut.
Ich fand Wednesday okay.
Ja, aber gerade bei Wednesday, die ersten drei Folgen sind es, glaube ich, die sind von Burton selber. Mhm. Und das sind auch mit Abstand die besten, also mit Abstand. Die Serie fällt extrem ab der Hälfte, aber der Anfang ist extrem Burton Dark Shadows mäßig.
Ja, aber selbst Dark Shadows, den mag ich ja, ich finde, der ist unterschätzt. Dark Shadows, ja. Dark Shadows ist nett, aber selbst das ist nicht Classic Burton. Ich war jetzt letztens im Kino und habe nochmal Edward Scissorhands gesehen. Das ist Classic Burton. Ich habe Sleepy Hollow nochmal gesehen. Das ist Classic Burton. Ich habe Batman Returns gesehen. Ed Wood.
Ed Wood ist Klassiker. Sehr klassisch, das stimmt.
Der ist so
ich weiß, was du meinst. Also den ganz alten Burton kriegen wir nicht wieder, aber dafür haben wir jetzt halt einen Burton, der sich mit Special Effects austoben kann, wie er will. Da haben wir dann zum einen halt diese Auftragsarbeiten wie für Disney gerade, wie Alice im Wonderland oder hier Dumbo war auch von ihm, ne?
Dumbo war auch, ja?
Was? Ja, das war doch Burton, oder?
Ja, der war auch scheiße.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Das ist so, das sind so seine herzenseelenlosen Auftragsarbeiten.
Aber gut, das fehlt ja nicht. Also diese ganzen Auftragsarbeiten, Live-Action-Remakes, die kann rein theoretisch, also das kann der AI generieren, so generisch sind die. Ich meine, Guy Ritchies Aladdin war scheiße, John Favreau's Lion King war scheiße.
Ja, also genau das sind halt so Filme, da ist das Herz jetzt, da steckt das Herz dieser Regisseure jetzt nicht so tief drin. Und deswegen kann ich nicht ihre Arbeit, die sie heute noch imstande sind zu machen, anhand dessen so bewerten. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da springe ich lieber ein bisschen zurück, gerade wenn er fast 40 Jahre später sagt, er macht nochmal eine Fortsetzung. Und Tim Burton macht normalerweise ja keine Fortsetzungen. Batman Returns ist bis heute sein einzige.
Ja.
Er ist ja kein Freund von Fortsetzungen, er hasst Fortsetzungen.
Und beide Fortsetzungen haben Michael Keaton in der Hauptrolle.
Ja, also vielleicht das ist ja ein gutes Omen. Ich bin zuversichtlich, auch weil Jenna Ortega ja die weibliche Hauptrolle spielt. Und sie spielt dann damit die mutmaßliche Tochter von, wer war es nochmal, Christina Ricci?
Winona Ryder.
Aber Winona Ryder war es, genau. Würde aber gut passen, finde ich.
Wir sind irgendwie voll von Trick or Treat abgekommen. Aber deswegen frage ich dich, was ist deine Nummer 1?
Meine Nummer 1 passt überraschend gut zu deiner Nummer 1. Weil wir haben jetzt beide auf 1 Filme, die offiziell noch in Produktion sind. Ich habe nur so ein bisschen langsam die Befürchtung, dass dieser Film entweder nicht kommt oder nicht so kommt, wie er angekündigt wurde. Mhm. Wahrscheinlich ist Letzteres, aber ich habe Angst davor, weil es ein Sony-Film ist. Und Sony ist nicht bekannt dafür, die großen Sprünge bei Innovation und Mut zu machen. Gerade wenn es um Videospielverfilmungen geht. Weil die Videospielverfilmungen
von denen auch Uncharted?
Ich sag nur Uncharted. Und das ist ja auch Sony. Jetzt muss man dazu sagen, The Last of Us haben sie richtig gut gemacht. Ja, also,
aber war das eine Sony-Production?
Es war halt eine HBO-Production in Zusammenarbeit mit Sony. Also mit Naughty Dog, aber Naughty Dog gehört Sony. Und das ist halt, also da war der Entwickler wirklich so Hand in Hand, hat mitgearbeitet. Es war sogar so, dass der Gaming Director von den Last of Us Spielen Co-Creator der Serie ist. Natürlich war diese Adaption sehr faithful, wie man es halt nur machen kann. Das ist einer der Gründe, warum eventuell die Verfilmung von Metal Gear Solid cool sein könnte. Weil der Regisseur des Films, John Vogt Roberts, den wir alle kennen aus Kong Skull Island zum Beispiel, da durchaus Erfahrung mit hat mit sowas. Also auch, weil er Videospielwerbung gemacht hat schon, sehr coole Live-Action-Trailer, unter anderem für PUBG und für Destiny 2. Ich habe, wie du schon richtig gesagt hast, ein ganzes Video dazu gemacht, wo ich das alles auch mal ein bisschen zusammenschneide. Und ich bin großer Fan von Metal Gear Solid. Ich weiß ja, bei deiner Videospielkarriere ist ja schon seit 20 Jahren vorbei gefühlt, aber hast du Metal Gear Solid noch erlebt und gespielt?
Auf der PS1 und 2. Also, ich habe tatsächlich noch Snake Eater gespielt und es war geil.
Snake Eater ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Mhm. Bis heute ist Metal Gear Solid 3 Snake Eater mein drittliebstes Spiel aller Zeiten. Ich liebe es.
Lass mich die anderen beiden erraten. Das ist Tetris und Snake auf dem Nokia 3310.
Nein, überhaupt nicht. Es ist Deus Ex von 2000 und Max Payne 2. Ich glaube, bis heute kann ich Max Payne 2 so unglaublich aus. Also ich kann es wirklich blind mit einem Arm auf dem Rücken durchspielen. Das ist so mein Spiel. Aber ist auch egal. Metal Gear Solid, gerade der zweite Teil war, das hat mir damals die Augen geöffnet, als ich das zum ersten Mal auf einer PlayStation gespielt habe, auf der PlayStation 2 damals, war ich so geflasht von diesem Spiel, dass ich mir deswegen eine PlayStation gekauft habe. Ich war der größte Nintendo-Fanboy auf dieser Welt. Ich bin auch immer noch großer Fan, aber ich habe immer gedacht, PlayStation, damals war das, erinnerst du dich noch an den Konsolenkrieg, damals auf dem Schulhof? Mhm. Wo es die Nintendo- und Sony-Lager gab und also erst Nintendo und Sega, dann war es Nintendo und Sony und irgendwann war es halt nur noch Xbox und Sony und Nintendo ist auch noch dabei. Nintendo ist quasi der Uwe.
Ich bin auch dabei.
So nach dem Motto. Aber das hat auch mit Nintendos Platzierung zu tun. Nintendo sieht sich halt heutzutage eher als die zusätzliche Konsole und das stimmt auch. Also eine Switch, ich liebe meine Nintendo Switch. Also ich bin froh, dass ich diese Konsole habe und es gibt Phasen, in denen spiele ich nur das, aber hauptsächlich auf dem Fernseher spiele ich halt komplett andere Dinge, unter anderem bis heute eben die Metal Gear Solid Spiele. Ich bin großer Fan von diesen Spielen von Hideo Kojima und wer auch großer Fan ist, ist halt Jordan Vogt Roberts. Und Jordan Vogt Roberts er hat die Geschichte so schön erzählt, ich muss die Geschichte jetzt so von hinten so aufrollen. Jordan Vogt Roberts war bei Sony in Gesprächen wegen möglichen Filmprojekten, also war dort auf Meetings. Und dann guckt er so auf den Tisch, auf den Schreibtisch und sieht, dass da sowas rumliegt. Metal Gear Solid. Also, Moment. Ihr macht Metal Gear Solid? Kann ich das nicht machen? Und dann haben die so gemeint, ja, that's not for you, war sein Zitat. That's not for you. Und dann hat er so gemeint, lasst mich euch beweisen, dass Metal Gear Solid genau mein Ding ist, dass ich der richtige Mann dafür bin, dass ich eine Vision dafür habe, dass ich das machen sollte. Und was er getan hat, ist, er hat ein riesiges Storyboard, Artwork, Concept-Book selber gemacht. Nicht mit eigenen Zeichnungen, sondern hat Zeichner bezahlt, aus eigener Tasche das zu machen. Ich glaube, er hat sogar Zeichner von ILM bezahlt, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es war auf jeden Fall, ist da viel Geld reingeflossen. Er hat ein richtig professionelles Artwork-Book gemacht. Viele dieser Konzeptzeichnungen postet er selber die ganze Zeit auf Social Media. Er hat dieses Buch zusammengestellt und konnte damit Sony für sich gewinnen, dass er das machen darf. Er konnte damit Hideo Kojima, den Gaming Director dieser Spiele, dazu bringen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mittlerweile sind sie Freunde. Er ist mehrmals nach Japan gereist, hat mit ihm am Drehbuch gearbeitet. Das Drehbuch ist angeblich auch fertig, wenn ich es richtig weiß. Kojima hat ihn sogar in seinen neuen Spielen, Death Stranding zum Beispiel, hat er Jordan Vogt Roberts ein Cameo gegeben und so, weil sie jetzt halt befreundet sind. Es ist so schön. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, da habe ich auch ganz viele Interviewausschnitte drin und so weiter. Ich kann auch euch das einfach empfehlen. Wenn ihr danach keinen Bock auf Metal Gear Solid, auf den Film habt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mega Bock drauf. Eine der coolsten Anekdoten daraus ist das Casting. Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt. Erinnerst du dich an das Casting von Metal Gear Solid? Weißt du noch, wer Solid Snake spielt?
Warte mal, das wusste ich. Oscar Isaac.
Oscar Isaac. Weißt du noch, wie das passiert ist? Das ist so eine geile Geschichte. Also, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Oscar Isaac hat Werbung für diesen Film gemacht auf Netflix, Triple Frontier. Du erinnerst dich vielleicht. Das ist so ein Actionfilm, in dem ganz viele Stars mit drin sind. Aber es ist halt so ein 0815-Action-Film. Also unter anderem ist Ben Affleck da drin und so. Das ist halt so eine Streaming-Auftragsarbeit, ne? Ist aber ein ganz cooles Beispiel dafür, wie es eher als Solid Snake so wäre, weil da gibt's so eine Szene, in der läuft er durch eine Basis und bringt lauter Leute um. Das ist eigentlich schon Solid Snake. So. Und es gab so ein Gruppeninterview. Du kennst ja diese Gruppeninterviews, wo alle Leute zusammensitzen und jeder kriegt irgendeine 0815-Frage gestellt. Und dann hat der Interviewer oder die Interviewerin hat so in die Runde gefragt, würde denn jemand von euch irgendwie eine Videospielverfilmung machen wollen? Und alle so, keine Ahnung. Und Oscar Isaac so, halt, stopp, jetzt rede ich. Solid Snake. Ich werfe meinen Hut dafür in den Ring. Ich will das unbedingt machen. Du hast sofort gemerkt, was für ein Fan er von diesem Spiel ist. Dass das ein großer Traum wäre, Solid Snake zu spielen. Und was dann passiert ist, und das ist cool, und Vogue Roberts hat den Chatverlauf mit der Öffentlichkeit geteilt. Vogue Roberts hat das gesehen, das ging viral, dass Oscar Isaac das gesagt hat. Und Vogue Roberts hat den bekannten Fan-Artist, der mittlerweile auch viele offizielle Poster macht, Boss Logic, angeschrieben, privat. Hey, pass mal auf, ich hab dir jetzt einen Pitch für dich, mach das mal bitte. Ich will nur mal sehen, wie das aussieht. Oscar Isaac als Solid Snake. Und dann hat Boss Logic dieses Bild gemacht. Und das ging auch noch viral, das ist auch noch in die Öffentlichkeit gekommen und ging viral. Und dann gab's Gespräche im Hintergrund und zack, fertig. Oscar Isaac ist der offizielle Solid Snake. Also die Hauptfigur dieses Franchises. Oder je nachdem, auch sein Klonvater spielt ja auch eine Rolle. Es ist sehr kompliziert, diese ganze Spielerei. Aber all das ist schon in Stein gemeißelt. Und jetzt liegt es aber seit der Pandemie, also seit 4 Jahren sind wir jetzt. Seit 4 Jahren liegt das so auf Eis. Das ist ein Projekt, das war mal so in der Greenlight-Phase. Vogue Roberts macht mittlerweile eine Anime-Verfilmung. Ich glaube, es war Voltron. Macht er jetzt gerade. Also, er macht ganz andere Dinge. Hier und da postet er mal was, wenn er in Japan ist und sich mit Kojima trifft. Also, das passiert immer noch. Aber ich habe so die Befürchtung, auch nach Uncharted, auch weil das nicht so gut lief und weil Sony immer sehr bedacht darauf ist, Macht auszuüben, wie das Produkt am Ende ist. Wir erinnern uns an Madam Web. Ich habe halt Angst, dass dieser Film, so wie er gepitcht war, nie passieren wird. Und wenn er passieren wird, dass es nicht mehr Vogue Roberts ist und dass es nicht mehr die Vision von ihm und Kojima ist, sondern ein 0815-Kommerzprodukt, weil dieses Projekt schon seit Jahren in Entwicklung ist. Das ist so meine große Angst. Und deswegen habe ich ihn gerade auf der Nummer 1. Das ist so. Mir blutet ein bisschen das Herz. Ich kann auch nur das Video empfehlen. Weißt du, wenn du mich fragen würdest, was sind meine besten Videos, die ich je gemacht habe?
Ich kenne dein Video.
Das ist eins meiner Lieblingsvideos, die ich je gemacht habe. Also wirklich bei meinen 10 Lieblingsvideos of all time, weil man hat ja auch so seine eigenen Favoriten, was hat man mal gerne gemacht. Mein Metal Gear Solid Video ist eins dieser Videos. Da geht mir das Herz auf, wenn ich das sehe. Jordan Vogue Roberts ist einer dieser wenigen Filmemacher, mit denen ich gerne mal ein Bier trinken würde. Da gibt's nicht so viele. Never Meet Your Heroes und so, aber er ist
und
so jemand.
Und ich habe Respekt vor ihm. Er ist bei Honest Trailer im Honest Trailer zu seinem Kong Skull Island, stimmt, hat er mitkommentiert und seinen eigenen Film noch mehr zerrissen.
Also. Ja, stimmt, da war ja auch was. Aber auch Kong Skull Island hat coole Momente.
Ich mag den. Also für mich ist das halt ein Trash-Film, so ein B-Movie.
Ja.
Aber ein überstilisierter, cool aussehender B-Movie. Ja.
Der ist der beste von diesen neuen Godzilla-Filmen.
Voll, voll. Also mit Abstand.
Ja, also aus dieser Reihe. Minus One habe ich noch nicht gesehen.
Minus One zählt ja nicht dazu. Der ist ja.
Ja, ja, ich meine, ist aus dieser Reihe.
Aus dem Monsterverse da.
Aus dem Monsterverse.
Ja. Genau.
Mit Abstand.
Ja, damit sind wir durch. Krass.
Ja.
Waren wir heute schnell?
Nee, so schnell waren wir nicht. Wir wollten 1,5 Stunden, wir sind jetzt knapp drüber. Bitte was?
Ich habe gesagt, waren wir heute schnell? Dann habe ich gesagt, höre ich häufiger.
Ja, ich lache nicht, weil es stimmt.
Ja, stimmt.
Ach, ja. Ich gehe jetzt Möhrchen essen. Wir reden
als Rache,
nächste Woche.
Als Rache an den Brokkolis.
Kann man schon sagen, was wir nächste Woche reden, oder soll man das noch geheim halten?
Nee, kann man sagen, macht doch total Sinn.
In dem Fall ist es klar, oder? Wenn ihr das und andere Dinge nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Vergesst nicht, uns zu bewerten, wenn ihr uns gut findet. Wenn ihr uns nicht so gut findet, bewertet uns einfach bitte nicht. Und
nur Marco.
Ich habe jetzt auch kein Schlusswort vorbereitet. Jetzt darfst du mal wieder was sagen, nachdem ich so lange über Metal Gear Solid geredet habe, meine heimliche Liebe.
Das ist das Schlusswort, das ihr nie kriegen werdet.